So, das war vom Einstieg her, ich höre tatsächlich auf meinem Kopfhörer, höre ich jetzt auf beiden Seiten? Ja, ich höre tatsächlich auf beiden Seiten. Das wird wieder, könnte eine interessante Folge werden. Abteilung Basketball, hallo und guten Tag, liebe Abdis. Wir haben wieder unseren Basti an Bord, denn Xandi ist und bleibt im Stress. Grüß dich, Basti.
Hey, tut mir auch leid. Alles Gute an Alex Dechant. Auf dass die Zeiten weniger arbeitsreich werden mögen.
Ja, also
ich habe nichts zu tun, immer eigentlich, deswegen bin ich hier.
Ja, wir haben normalerweise auch immer legendäre, kurze Vorgespräche, Xandi und ich. Das heute zwischen uns beiden, das toppt vielleicht sogar das kürzeste Vorgespräch, was ich jemals geführt habe. Aber es war sehr, sehr spannend, Basti, denn berichte doch ganz kurz, wo du dich befindest.
Ach so, ich sitze jetzt in einer Gartenhütte, in meinem normalen Aufzeichnungsraum, Homeoffice-Aufzeichnungsraum. Es nicht möglich war aufzunehmen wegen Bauarbeiten auf der Straße. Da wird genagelt, da wird gehämmert, da wird gebaggert, da wird
Oh, okay.
Es fahren Formel-1-Autos vorbei, das war das letzte Geräusch. Und dementsprechend bin ich panikartig losgefahren, in diese, also auf das Anwesen meiner Eltern.
Und dort ist und für dich, die Gartenhütte ist immer frei für den Jungen. Wenn der Junge Not richtig, hat, dann geht genau, er einfach in richtig. Die Gartenhütte.
Jetzt befinde ich mich hier in der Gartenhütte, weil natürlich im Haus kann mich auch keiner gebrauchen.
Also ich stelle mir das so vor, du klingelst, Mama macht die Tür auf. Junge, du weißt, wo die Gartenhütte steht. Bitte, geh ja. doch.
Ja, du weißt, dass du hier nicht mehr zu klingeln brauchst. Geh in die Hütte, in den Garten wie ein Hund. Genau so ist es. Ich sitze jetzt hier mit einer Packung Vogelfutter und mit einer Schneeschippe. Also, falls wir irgendwelche Notfälle haben und von dem Equipment was brauchen, dann gerne.
Ja, es ist Dienstag, der 11. Mai. Wir haben tatsächlich die Easy Credit BBL Saison Hauptrunde beendet. Nicht ganz, um ehrlich zu sein. Es fehlt noch ein Spiel von 306, waren es, glaube ich. Heute Abend Oldenburg gegen Göttingen.
Ja, und gar nicht so unwichtig, dieses Spiel.
Das ist eine spannende Sache.
Ja, also Göttingen, Oldenburg, Nachholspiel. Je nachdem, wie dieses Spiel ausgeht, könnte es noch verschiedene Tabellenkonstellationen geben. Ja. Wenn Oldenburg gewinnen sollte, würde alles so bleiben wie momentan. Aber jetzt wird's kompliziert. Wenn Oldenburg verliert gegen Göttingen, dann rutschen sie von Platz 3 auf Platz 4 ab.
Nee. Der FC. Falsch, nee? Basti. Ich bin froh, dass du das Spiel heute Abend nicht kommentierst. Nee, sie rutschen sogar auf Platz 5 ab.
Ach stimmt, weil die Bayern den direkten Vergleich gewonnen haben und es gibt diesen Dreier-Vergleich dann. Genau. Exakt. Und die Crailsheimer, das ist eigentlich der Kernpunkt, würden dann auf Platz 3 vorrücken mit einer richtig. Oldenburger Niederlage und spielen gegen Ratio Farm Ulm dann in Runde 1 statt gegen den FC Bayern Basketball.
Genau, wir haben natürlich den Sonntag bei den zahlreichen Parallelspielen, die wir da hatten. Ich war in Ludwigsburg, wir haben ständig rumphilosophiert, was denn wohl für die Vereine die jeweils bessere Konstellation wäre. Und man ist ja dann schon so gemein und überlegt, naja, wer würde am liebsten im Halbfinale, also wir haben einfach da mal direkt die erste Runde übersprungen, am liebsten gegen wen spielen und waren da ja der Meinung, es gibt einen massiven Kampf um Platz 4, weil wer Vierter ist und seine erste Runde übersteht, würde dann im Halbfinale gegen Ludwigsburg spielen und alle sind irgendwie heiß drauf,
oder gegen Ludwigsburg Bamberg
zu spielen. Ja, oder gegen Bamberg, genau. Und deswegen war die Frage an Oldenburg, oder wir haben uns überlegt, wenn die Oldenburger heute verlieren, dann werden sie Fünfter und haben den Vorteil, Achtung, Gänsefüßchen, dass sie in einem möglichen Halbfinale dann eben nicht gegen Bayern oder Berlin spielen müssten, was für manche Vereine als Vorteil ausgelegt wird. Aber wir haben gelernt.
Moment, halt. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Wenn die Oldenburger Fünfter werden, also wenn sie heute verlieren, dann spielen sie doch gegen den FC Bayern Basketball in der ersten Runde.
Genau. Richtig,
du hast eigentlich recht. Also die, also vermeiden sie den FC Bayern Basketball im Halbfinale, aber nicht im Viertelfinale.
Ja, so kann man es auch sehen. Also es ist auf jeden Fall, ich habe das Zitat von Mladen Drijancic in der Vorberichterstattung jetzt auf der Spürtabend gelesen, sie wollen Dritter werden, weil das eben auch Auswirkungen haben könnte auf eine mögliche internationale Teilnahme bei einem Wettbewerb, der noch zu benennen ist in der kommenden Saison. Also wir legen es einfach mal fest, Oldenburg will heute Abend gegen Göttingen gewinnen und will Dritter werden und will dadurch auch den Heimvorteil in der ersten Runde sichern und alle anderen Gedankenspiele blenden wir da mal aus. 99% der Hörer, die diesen Podcast hören, werden sich denken, was, über was reden die? Oldenburg hat doch hoch gewonnen gegen Göttingen.
Ja, oder Göttingen hat hoch gewonnen gegen Oldenburg.
Die, oder das, genau.
Also die hatten ja das, das Viertel, das den modernen Basketball zusammenfasst, im Viertel 1 11 Dreier getroffen gegen Bayreuth und dann trotzdem noch verloren am Ende. Wie auch immer das noch funktioniert hat. Aber die Göttinger sind gut in Form. Also die haben auch Bamberg weggeflext so ein bisschen am Freitag.
Also die wollen ja auch noch die Form bewahren für das Top 4. Dazu kommen wir gleich. Basti, lass uns schnell, bevor wir gleich mit Dennis Wucherer das ganz große Rad drehen, deine persönliche Bilanz dieser Saison vielleicht festgemacht an den Kategorien, die ja von der Liga ausgeschrieben werden, wo noch Titel...
Achso, ich dachte, du wirst bei dem Kontoauszug sehen.
Ja, den würde ich auch mal gerne sehen, was da so drauf ist.
Ja, da ist nicht viel zu sehen.
Da ist nicht viel zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich in deinem Alter diese Summen verdient habe. Na gut. Ja.
Es ist wie wenn ein Spieler von Nikola Bepp ganz eng verteidigt wird. Man sieht viel Rot vor sich.
Okay. Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, du bist doch ständig im Einsatz.
Du
bist
ja immer... Ja, du weißt ja nicht, in was für einem Loft ich wohne. Also ich meine... Ich wohne auf jeden Fall normalerweise nicht in der Gartenhütte, so viel kann ich sagen.
Okay, ja, also es gibt ja diverse Titel noch von wegen MVP, bester Offensivspieler, bester Defensivspieler, bester also Trainer des Jahres und so weiter und so fort. Und es gibt auch eine Kategorie, die ich ganz interessant finde, das Team Most Fun to Watch. Also neudeutsch würde man sagen, was am meisten Spaß gemacht hat zuzuschauen. Führ uns doch mal durch deine, also ich frag mal ganz blöd, Basti, weil ich es echt nicht weiß. Durftest du mit abstimmen bei dieser ganzen Geschichte?
Ah, sehr gut. Durfte ich, ich habe aber wieder nicht abgestimmt. Die Diskussion hatten wir auch schon mal im Podcast. Ja. Ich stimme bei solchen Awards grundsätzlich nicht ab. Ah. Ich rede gerne drüber, aber ich gebe meine Votes nicht ab. I don't like it.
Du willst es nicht anmaßen, dir nicht anmaßen, über die Leistung anderer Menschen so zu bestimmen, so würde ich es mal
formulieren. Ja, vor allen Dingen, wenn das verbunden ist mit irgendwelchen Arten von Einkünften, die diese Spieler dann in Zukunft haben könnten. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das in Europa eine Rolle spielt, ob du jetzt defensiver Spieler des Jahres geworden bist in der BBL oder nicht, aber vielleicht spielt es eine Rolle. Und allein auf die Gefahr hin möchte ich da eigentlich nicht abstimmen, genauso wie es also in der NBA ist ja das klasse Beispiel, wo ja tatsächlich diese Votings über All-NBA-Teams, über konkret, also jetzt zum Beispiel aktueller Fall Donovan Mitchell und Jason Tatum, bei denen geht es bei beiden konkret um $30 Millionen, die ihr nächster Vertrag mehr oder weniger sein könnte, wenn sie jetzt in dieses All-NBA-Team kommen oder nicht. Das ist absolut verrückt und da finde ich, solange das mit sowas verknüpft ist, sind diese Votings sowieso vorbei. Aber ich rede gern drüber, ich mache mir gern Gedanken drüber.
Ja.
Man kann auch noch wählen, aber ich werde wahrscheinlich auch dieses Mal nicht wählen.
Wobei du wählst ja, den du da wählst, sag ich mal, das ist ja zu dessen Vorteil. Du würdest ja nicht wählen, wer ist der schlechteste Verteidiger oder wer ist der schlechteste Trainer, sondern du wählst ja dann jemanden, der wird es oder wird es eben nicht, aber wenn er es wird, hast du das ja auch mit unterstützt, dass er es wurde und sozusagen vielleicht dadurch einen höheren Marktwert hat.
Das stimmt, gleichzeitig kann es aber auch sein, dass ich einen Spieler, der das viel mehr verdient hätte, der keine Erwähnung findet, diesen Titel quasi wegnehme. Denn, sind wir mal ehrlich, gerade Analyse am defensiven Ende ist sehr schwer, speziell wenn man nicht alle Spiele von allen Teams immer gesehen hat, dann geht der Blick natürlich automatisch so zu den usual suspects und selbst da haben wir ja in der BBL, zumindest wir von der Presse, die Teams haben da die Möglichkeit, gar keine Möglichkeit auszuwerten, wie hat sich denn der Verteidiger tatsächlich auf einem statistischen Level über die Saison geschlagen, zum Beispiel als wir den Eurocup noch zu Beginn der Saison übertragen haben mit Ratio Farm Ulm, hatten wir Synergy-Zugang, das kann man vielleicht hier sagen, ja. Wo man sehr tiefgehende Statistiken auch über Playtypes und wie die verteidigen in bestimmten Situationen hatte. Und da kommen dann doch immer wieder überraschende Dinge raus. Also Verteidigern, denen man zurechnet, boah, der ist doch eigentlich immer stark, weil es halt so aussieht. Und dann vergisst man aber, dass der dreimal an einem Ball vorbeigesprungen ist, weil er auf den Stil geht oder ähnliches. Also da fehlt uns, finde ich, gerade für die Defensive eine ordentliche Bemessungslage. Und dann ist halt der, also zum Beispiel, ich habe da lange diskutiert drüber tatsächlich, über diese Teams oder über diese Awards mit Lukas Feldhaus. Grüße, Ed Veilchenfeuer, Freund der Show. Und korrekt, wir haben uns, wir haben ganz lang diskutiert über den defensiven Spieler des Jahres, weil ich irgendwen von den Hamburg Towers mit drin haben wollte in der Diskussion, weil die eine unglaublich gute Defense spielen, glaube ich die drittbeste Defensive auf 100 Ballbesitze in der BBL sind nach Alba und Ludwigsburg. Aber wir konnten uns nicht so wirklich auf jemanden einigen, weil wir in diesem System keinen Spieler gesehen haben, der so richtig raussticht. Wenn wir jetzt eine weitere Bemessungsgrundlage hätten, wenn wir jetzt zum Beispiel tiefer uns anschauen könnten, was ist denn entscheidend für die Hamburg Towers, wie funktioniert deren Defensive? Naja, das ist, funktioniert viel über Balldruck, vor allen Dingen abseits des Balles, Aufmerksamkeit. Mhm. Wenn wir jetzt das vertiefen könnten mit, wer sind denn die besten Off-Ball-Verteidiger bei Hamburg? Klar haben wir da ein Gespür dafür, aber wir wissen es halt nicht wirklich konkret. Dann könnte man da vielleicht nochmal weiter diskutieren. So bleibt man halt immer irgendwie bei, ja, der und der Spieler, bei dem sieht es so aus, als würde der gut verteidigen. Zumindest für mich. Es gibt mit Sicherheit Leute, die da noch einen tieferen Einblick haben, auch ohne Zahlen zu brauchen. Aber ich bräuchte da tatsächlich eine Entscheidungshilfe, um ehrlich zu sein.
Ja, ich mache es mir einfach. Und zwar nehme ich zum einen meine Entscheidungshilfe, die über der Nase gewachsen ist, meine beiden Augen, und frage auch andere Spieler. Ich frage immer wieder mal im Laufe der Saison oder jetzt auch zum Ende irgendjemanden, einen Trainer oder einen Spieler, sag mal so bester Verteidiger oder MVP, wie siehst du das und so, und bilde mir daraus eben auch noch eine Meinung. Ne? Also, oder ich rede mit Birdie drüber und so einem Experten oder wie auch immer. Wir haben ja genügend Zeit oft, uns über solche Sachen auszutauschen. Ich mag auch gerne drüber reden, aber ich mag auch ganz gerne abstimmen, um ehrlich zu sein. Also irgendwie ist das was Schönes, dass man gefragt wird und wie gesagt, ich, wer ist denn jetzt ein MVP? Also wenn du wählen würdest.
Wenn ich wählen würde, wäre mein MVP, also der MVP ist dieses Jahr, finde ich, nicht schwer. Das ist Jalen Smith.
Ist es Jalen Smith, okay. Ja, der
also Smith scheinbar doch sehr ist für viele. Mich MVP und Defensive Player of the Year, denn das ist ein Faktor, den, glaube ich, viele ein bisschen unterbewerten. Dass der nicht MVP für mich werden sollte, ausschließlich wegen seiner Offense. Der ist vor allen Dingen auch ein fantastischer Flügelverteidiger, kann switchen zwischen 3 bis 4 verschiedenen Positionen. Ist einer der absoluten Kernspieler bei John Patricks Defense, spielt gefühlt ja jedes Spiel 45 Minuten bei nur 40 zu vergebenen Spielminuten. Der ist für mich sowohl MVP als auch Defensive Player of the Year. Nachdem ich allerdings, glaube ich, bestimmt 5 Stunden alle Teams durchgegangen bin und mir überlegt habe, wer könnte es denn sein? Der MVP, das MVP-Rennen ist für mich nicht so eng tatsächlich. Also da gibt's dahinter auch schon einen deutlichen Abstand, würde ich sagen, zum nächsten Spieler. Mhm.
Ja, ich bin sehr gespannt, wo Jalen Smith in der kommenden Saison landen wird. Also es sollen Euroleague-Vereine an ihm dran sein. Das kann alles Mögliche bedeuten. Also es gibt da sicherlich ein paar Optionen, wo er hervorragend reinpasst. Also ich habe Kaunas gehört. Das wäre ein Weg.
Wäre auch nicht der erste Ludwigsburger, der seinen Weg zu Žalgiris Kaunas findet. Zu Martin Schiller und John Patrick sind auch im regen Austausch miteinander. Das heißt, Martin Schiller wird bestimmt das ein oder andere bereits wissen über diesen Spieler. Wer ist denn dein MVP, Körny?
Ja, ich hab schon lange nachgedacht und naja, ich habe nicht Jalen Smith genommen diesmal, was heißt diesmal? Ich habe tatsächlich Luke Sigma genommen, weil Es ist ja immer die Geschichte, also es gibt eine ganz lange Diskussion, die Leute mit mir geführt haben, von wegen, ja, man sollte Jalen Smith nehmen, weil Ludwigsburg, und das ist halt viel näher an der BBL, als jetzt irgendeinen nehmen von den Bayern oder von Berlin, die Euroleague spielen. Natürlich könnte man sagen, man nimmt Baldwin oder Reynolds oder eben Sigma, aber die spielen ja also die haben ja ihren Fokus immer mehr so auf der Euroleague, und das finde ich nicht. Also natürlich haben die Münchner ihren Fokus in den letzten Monaten extrem auf die Euroleague gelegt und die Berliner auch. Also ja, trotz alledem geht es um diese eine Persönlichkeit, wo ich sage, der macht den Unterschied aus, wenn der dabei ist oder wenn eben nicht dabei ist. Und wenn ich Luke Sigma oder wenn ich Berlin sehe ohne Luke Sigma, ist das für mich irgendwie gefühlt eine andere Mannschaft. Und ich mag einfach auch das, was er verkörpert, nämlich diese Spielintelligenz und so, wie er Basketball spielt und denkt, das sehe ich eben. Also da kann ich mich, wenn ich ihm zuschaue, erkenne ich seine Absichten. Weißt du, was ich meine? Also Jalen Smith ist sicherlich ein überragender Spieler, und ohne ihn würde Ludwigsburg nicht diese Saison gespielt haben. Und allein die Entwicklung, die er genommen hat, innerhalb von 18 Monaten, die ist natürlich brutal. Aber wird es ja auch wahrscheinlich werden, gehe ich mal davon aus. Also alle, die ich kenne, die gewählt haben, haben Jalen Smith gewählt. Aber für mich ist Sigma nochmal diese Stufe eines BBL-Spielers, den wir so in der Form noch nie gehabt haben. Und ich feiere den Kerl einfach jetzt auch seit im vierten Jahr ab. Ich finde das einfach überragend, was der macht.
Ich stimme dir da absolut zu. Ich finde, also Jalen Smith ist auf dem besten Weg dahin, auf ein höheres Level aufzusteigen. Ich finde, Luke Sigma ist auf diesem höheren Level schon seit längerer Zeit. Das ist ein gestandener Euroleague-Spieler, Eurocup-MVP gewesen. Das ist ja, verdeutlicht ja auch schon. Aber das ist für mich so ein bisschen diese, ich möchte es jetzt nicht auf das gleiche sportliche Level heben natürlich, aber es ist für mich so ein bisschen diese, eigentlich sollte jedes Jahr LeBron James MVP sein in der
ja, NBA. Ja, das ist richtig, ja, du hast völlig recht.
Weil natürlich jeder weiß, ja klar ist das der beste Spieler auf der Welt, also keiner würde das bestreiten, oder zumindest keiner, der nicht irgendwie bei hottakes.com arbeitet, also sprich ESPN. Aber der MVP ist halt einfach eine Auszeichnung für eine singuläre Saison. Und ja, ich finde, in dieser einzelnen Saison, gerade mit der Euroleague-Doppelbelastung, war Jalen Smith wertvoller für Ludwigsburg als Luke Sigma in der BBL. Ja. Wohlgemerkt.
Wie gesagt, die Diskussion Alba Berlin war. Kann ich nachvollziehen. Vielleicht macht es sogar Sinn, jetzt sind wir erst bei einer Kategorie, aber wir sind vom Zeitpunkt schon bei dem Fenster angekommen, dass wir Dennis Wucherer mit an Bord haben. Dennis, grüß dich. Basti Ulrich ist auch noch hier bei uns. Und,
moin.
Ja, wir wollen mit dir über das große Ganze reden. Die Saison ist vorbei.
Zum Glück.
Ich wollte gerade sagen, also aus deiner Warte, du bist froh, dass rum
ist, oder? Also ich freue mich auf das, was noch kommt, ne? Playoffs und Top 4 und Final 4 Euroleague und so, das werden noch großartige Spiele, aber aus meiner Sicht sehr glücklich, sehr zufrieden, sehr erleichtert, dass die Nummer durch ist.
Ja, also du bist gestern, also ja, heute ist ja Dienstag, das heißt vor zwei Tagen war das letzte Spiel, gestern 26 Grad Sonnenschein, du hast wahrscheinlich nur irgendwo auf einem Golfplatz gestanden und auch wenn der Ball weit, weit weg vom Fairway war, einfach nur dich gefreut am Leben.
So ähnlich. Wir hatten ein paar Termine am Vormittag, aber abends in den Sonnenuntergang hinein mit Kollege Steffen Liebler, unserem Geschäftsführer, und mit einem breiten Grinsen im Gesicht, denn das hätte natürlich noch deutlich dramatischer für den Club ausgehen können.
Ja, wir, Basti und ich haben gerade schon philosophiert, wer MVP werden sollte. Man kann sich da ja wund quatschen. Also wir sind nicht zu dem Punkt gekommen. Basti ist bei Jalen Smith, ich bin bei Luke Sigma. Wir wollen mit dir, weil wir gesagt haben, über das große Ganze reden, fangen wir doch einfach mit, wenn du schon gerade die Vorlage gegeben hast, mit eurem Verein, mit S. Oliver Würzburg an. Es hätte viel dramatischer, viel schlimmer ausgehen können. Das Fazit aus deiner Sicht, wie ist es Würzburg ergangen und wie nah war man dran am großen Abgrund?
Ja, Saisonziel, nicht Abstieg geschafft mit Hängen und Würgen. Aber eben auch 1000 Gründe, warum es so dramatisch wurde, beziehungsweise wir so oft auch nicht wirklich BBL-tauglich waren. Ich glaube, es gab noch nie eine Mannschaft, die so oft so hoch verloren hat wie wir. und einfach auch nicht auf dem Niveau agieren konnte, wie es nötig gewesen wäre. Wir haben regelmäßig, ich habe vergessen zu zählen, mit 20, 25, 30 gerne auch mal gegen Oldenburg mit 40 oder 50 Punkten verloren. Nichtsdestotrotz haben wir es eben doch geschafft, im Laufe der Saison dann 9 Spiele zusammenzuschustern, in denen wir nicht auseinandergefallen sind, wo wir gewonnen haben und Mannschaften wie Gießen, die unter anderem in Oldenburg, glaube ich, gegen die Bayern zu Hause und auch irgendwie schon gegen Alba zu Hause gewonnen hatte. Oder auch Rastafechter, die, glaube ich, einen sehr bundesligatauglichen Kader hatten, hinter uns gelassen. Insofern abhaken, daran freuen, dass wir nächstes Jahr wieder oder der Club nächstes Jahr wieder BBL mitmachen darf und dann wieder attackieren, dann wieder Richtung Mittelfeld und dann hoffentlich mehr Glück, weniger Verletzungen und eben auch ein Kader, der dann wieder in der BBL auf vernünftigem Niveau regelmäßig agieren kann. Mhm.
Ja, weil wir gerade die MVP-Diskussion in der Liga hatten, du hast es ja schon angesprochen, Dennis, bei euch gab es so viele verschiedene Ausfälle, da noch immer wieder Nachverpflichtungen während der Saison. Wenn man sich überhaupt
darauf... Der MVP wird nicht von unserer Mannschaft kommen, so viel ja, steht fest.
Aber wer war denn vielleicht so ein bisschen in den Zeiten, wo es auch ein bisschen schwerer wurde, weniger vielleicht sogar der sportliche und mehr der Mentalitäts-MVP bei euch in der Mannschaft?
Mentalität, da kommst du am Felix Hoffmann natürlich nicht vorbei. Ne? Der da immer mit allem vorangeht, was es braucht. Und das ist nicht immer unbedingt das basketballerische Talent, sondern eben die Leidenschaft, die Mentalität. Und der nimmt immer alle mit. Deswegen ist er auch in Würzburg und deswegen werden wir hoffentlich auch möglichst bald wieder um ein Jahr oder auch zwei verlängern. Denn den brauchen wir. Aber witzigerweise die einzige Konstante, der nie verletzt war und alle Spiele mitgemacht haben, war Cameron Hunt. Und bezeichnend ist das einer, der im letzten Jahr noch bei uns in einem Farmteam der Pro B gespielt hat und der seine Sache im ersten Jahr, glaube ich, Bundesliga sehr ordentlich gemacht hat.
Ja, der hat wirklich, also ich kann mich noch erinnern, bei diesem BBL-Pokalturnier in Weißenfels hat der ja sein Debüt gegeben für euch und hat mich da schon wahnsinnig positiv überrascht, hat natürlich im Farmteam auch schon sehr, sehr gut aufgelegt. Aber der steht jetzt am Ende bei der Saison fast bei einer 50-40-90 Splits, also 50% aus dem Feld, 40% von der Dreierlinie, den hat er ganz knapp verpasst, den Wert, und 96% von der Freiwurflinie. Ist schon, oder war das auch für dich ein bisschen überraschend, wie fein sein Spiel, wie verfeinert an vor allen Dingen diesem Scoring-Ende das schon ist für BBL-Niveau?
Ja, gerade offensiv macht er das wirklich sehr gut. Das eine Überraschung war das nicht, denn wir haben in der letzten Saison regelmäßig mit unserem Farmteam trainiert, von Erik Detlef trainiert. Also da war zumindest so die erste 5, die erste 6 regelmäßig im Training. Das hat uns geholfen, dass wir da mit fast 20 Mann, 3 Teams, viel 5 gegen 5 gespielt haben. Und da war der für unsere Jungs, auch für Jordy Hulse oder Skylar Bolin, Cameron Wells, in der Verteidigung eine echte Aufgabe. Ne, der hat da ein schönes offensives Set, ne, mit dem er arbeitet, ist da schwer zu verteidigen. Gerade seine linke Hand hat da viele Möglichkeiten. Und schön, dass er das tatsächlich in der ersten Saison BBL zeigen konnte. Wir wissen natürlich, ohne zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, was er alles nicht kann. Und da müssen wir im nächsten Jahr eben auch noch zulegen, gerade in der Verteidigung. Hm.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bei deiner ersten Antwort gerade, du hast gesagt, dann wird der Verein im nächsten Jahr nochmal neu angreifen. Du hast dieses Wir so ein bisschen rausgenommen. Wird der Verein denn unter deiner Führung nächste Saison angreifen?
Das habe ich mir gedacht, dass du das raushörst. Das war aber ungewollt. Ich habe nächstes Jahr noch Vertrag und werde den auch erfüllen. Also so mit so einer Saison kannst du natürlich dich ja nicht verabschieden. Ich glaube auch die Möglichkeiten für mich nach so einer Saison, weiß gar nicht, ob die da wären. Ich selbst als Verein würde mich, glaube ich, nach der Saison auch nicht unbedingt verpflichten. Insofern, ich glaube, es gibt da eine Chance, im nächsten Jahr nochmal anzugreifen. Ich glaube, die Merlins aus Crailsheim sind dann ein tolles Beispiel, wie es gehen kann. Ich erinnere mich, vor knapp 2 Jahren mussten sie hier im letzten Spiel, Saisonspiel gegen Oldenburg, dann noch in Würzburg, witzigerweise, weil eine Viehauktion in Crailsheim da im Wege stand, mussten sie gewinnen, um nicht abzusteigen. Eigentlich waren sie quasi schon abgestiegen, haben das irgendwie noch geschafft gegen Oldenburg und haben jetzt zwei ganz tolle Saisons hingelegt. Also so nah ist auch manchmal so ein bisschen das Pech und eine schwierige Saison und dann wiederum tolle Saisons liegen da beieinander. Und ich glaube, das kann man sich auch als Vorbild, als Beispiel nehmen, wie Thomas Iserloh und die Kreisheimer das gemacht haben in den letzten drei Jahren.
Wäre er für dich ein Anwärter zur Auszeichnung Trainer des Jahres?
Wenn es John Patrick dieses Jahr nicht gäbe, dann mit Sicherheit. Aber ich glaube, gerade was MVP und auch Trainer angeht, kommst du an Ludwigsburg mit 58-8 Punkten. Das bedeutet 4 Niederlagen nur bei 30 Siegen kommst du, glaube ich, nicht vorbei.
Also Jalen Smith, John Patrick, MVP, Trainer des Jahres aus deiner Warte.
Absolut.
Ja, dann machen wir doch direkt mal die Kategorien durch. Bester Offensivspieler aus deiner Sicht in der Liga in dieser Saison?
Das ist ja dann einer, der quasi überhaupt nicht zu verteidigen ist. Habt ihr da drei Namen für mich?
Ja. Trey Bell Haynes wäre eine Option. Michael Michalak vielleicht.
Mobley von Frankfurt.
Richtig.
Genau. Ja. Das wäre so ein Kandidat, wenn man jetzt.
Ja, ich glaube, gerade so bei Awards muss man gucken, wer schafft es in die Playoffs.
Okay.
Mobley, klar, interessanter Typ. Trey Bell Haynes, finde ich, der war so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber jetzt mit den letzten drei Spielen. Kreisheim hat gewonnen gegen Hamburg, Oldenburg und Bamberg, so in die Playoffs einzufahren. Da ist er, glaube ich, wieder im Rennen und wäre vielleicht eine gute Möglichkeit.
Guter Kandidat für mich auch Keith Hornsby. Oft fast immer von der Bank kommend. Genau. Ja, eigentlich pure Offensive. Also, richtig. Das ist ein Spieler, über den ich da noch lang nachgedacht habe.
Das ist ja immer die Problematik bei den Teams, die so tief besetzt sind, ne? So wie Oldenburg oder eben auch Alba Berlin. Rein theoretisch müsste Luke Sigma in jeder Kategorie, die irgendwie mit Offensive zu tun hat, auftauchen. Aber weil er eben begrenzte Minuten eben auch nur in der Bundesliga bekommt, ist das dann immer so schwierig. Und dann ist man plötzlich vielleicht doch eher bei Trevor Haynes oder auch Jalen Smith, finde ich, auch offensiv wirklich nur ganz schwer zu verteidigen. Hätte vielleicht der Dreier noch ein bisschen hochprozentiger fallen müssen.
Ja. Bester Defensivspieler?
Auch da kommt man an Ludwigsburg kaum vorbei. Meinem Freund, den ich ja selber auch coachen durfte, in Gießen, habe ihn damals aus Kreilsheim zu uns geholt, Jormann Polas Bartolo. Mhm. Der, glaube ich, von 1-4 jedem das Leben extrem schwer macht. Und ich glaube auch gerade die Defensive ist ja das, was in Ludwigsburg vielleicht so ein bisschen unterschätzt wird dieses Jahr. Und da gibt er den Ton an.
Die BBL hat in dieser Saison eine Kategorie eingeführt, über die sie abstimmen lässt, die ich ganz spannend finde. Team Most Fun to Watch. Das Team, was also am meisten Spaß gemacht hat, zuzuschauen, finde ich jetzt aus Trainerperspektive, also aus deiner Warte, interessant. Wen würdest du denn da nehmen?
Auch da ist es schwer, glaube ich, an Alba Berlin vorbeizukommen, wobei ich eben auch so ein Alba Berlin Fan bin, wie da gespielt wird, wie sie den Ball bewegen, wie sie zusammenspielen, wie sie irgendwie nie aus der Ruhe geraten und auch nie in Panik verfallen. Interessant fand ich aber auch die Hamburg Towers, die über ihre tolle Verteidigung und diesen Alarm, den sie da über 40 Minuten veranstalten, da irgendwie auch wirklich immer wieder Spaß gemacht haben. Aber selbst auch Ratio vor allem Ulm, ne, jetzt mit 9 Siegen in Folge in die Playoffs einziehen, lassen den Ball gut laufen und bewegen den Ball gut. Ich fand das war schön anzusehen.
Ja, tatsächlich habe ich Ulm gewählt bei dieser Abstimmung. Also mir hat das viel Spaß gemacht.
Ich hätte auch die Hamburg Towers genommen. Ich finde es einfach Wahnsinn, diese Defensive sich anzuschauen und dieses Tempo offensiv, das daraus kommt. Man hält irgendwie immer die Luft an bei Spielen der Hamburg Towers.
Ja, absolut. Ja, glaube ich, gute Wahl. Auch Oldenburg offensiv, ne, was sie offensiv zum Teil auch gespielt haben. Da hat ein Rädchen ins andere gegriffen. Die kennen sich da und das war auch mit wenig Fehlern und der Ball ist immer da gelandet, wo er hin musste und dann auch meistens von der Dreierlinie hochprozentig. Also das war auch gut. Das war dieses Jahr mal, glaube ich, hohe Qualität, gerade auch offensiv in der BBL.
Jetzt kommt ja die eigentliche Geschichte, kommt ja erst, also die Playoffs.
Ja, sehr geil.
Sehr geil, genau. Und wir haben ja diese Konstellation, dass scheinbar die Mannschaften, die international gespielt haben, speziell Euroleague gespielt haben, also die Bayern und Berlin, innerhalb der Saison unter dieser besonderen Belastung doch arg gelitten haben. Also man hat das vor allen Dingen jetzt bei den Münchnern gesehen nach der Playoff-Serie gegen Mailand, wo jetzt komplett die Luft raus war. Aber auch bei Berlin, die ja auch noch Corona-Fälle hatten im Laufe der Saison, Schwierigkeiten hatten, den Rhythmus zu finden und ja, wie auch immer. Wie siehst du jetzt diese Playoffs ohne die Euroleague-Belastung für diese beiden Mannschaften? Es geht ja quasi bei Null wieder los, wenn man so will, bei unseren berühmten Basketball-Playoffs. Wen siehst du da als Favoriten und glaubst du, dass die beiden Euroleague-Mannschaften tatsächlich nochmal einen drauflegen können?
So ganz groß gelitten. Es sieht ja so aus, als würden beide Mannschaften mit Heimvorteil in die Playoffs gehen. Also so ganz schlimm kann es nicht gewesen sein. Und ich glaube, sie haben sich da gut geschlagen. Und gerade Alba Berlin ist jetzt mit einem Rhythmus von 5 Siegen in Folgen wieder da, wo sie vor einigen Monaten schon waren. Ich glaube, sie kamen ein bisschen aus dem Tritt, als sie mit Komaci da einen neuen Mann verpflichtet haben, den man da irgendwie integrieren musste und das Spielsystem ein bisschen verändern. Aber zuletzt waren sie wieder deutlich stabiler und dementsprechend muss man mit Alba Berlin rechnen. Auch wenn sie gegen Hamburg beide Spiele verloren haben, glaube ich, während der Saison. Ich weiß nicht, ob Cameron Taylor wieder dabei ist und wenn ja, wie fit und ob er Rhythmus hat. Alba hat mit Abstand den tiefsten Kader in der Liga und wird gegen Hamburg gewinnen.
Also die sind auch für dich Anwärter auf den Titel am Ende?
Alba Berlin sehe ich im Endspiel, ja, absolut. Und für mich auch der Favorit neben Ludwigsburg, witzigerweise. Denn ich glaube tatsächlich, Ludwigsburg, das ist ja so eine Mannschaft, wo man die gesamte Saison über, zumindest gegen mir das so, ja, so gut sind die eigentlich nicht. Und weiß nicht, die spielen über ihren Möglichkeiten, aber dem ist nicht so. Ne? Die haben mit McLean und da Silva nochmal gut verpflichtet während der Saison, sind relativ stabil geblieben, was den Kader angeht im Vergleich zu den Jahren vorher unter John Patrick. Also die Rotation fand ich relativ gering. Das hat der Mannschaft gut getan und wer zu Hause kein einziges Spiel verliert während der Saison, ist in den Playoffs natürlich auch immer Favorit. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass Ludwigsburg es schaffen kann, über Bamberg, die so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen sind, nachdem sie in der Champions League wunderbar gespielt haben, über Wochen, Monate, jetzt auch ohne Hall, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ohne Hall, Handgelenk. Möglicherweise auch ohne Kravish und Vitali, bei den beiden wird's wohl knapp zu den Playoffs.
Richtig, Kravish, der war ja, glaube ich, so mit 15 und 78% Trefferquote auch ein ganz wichtiger Faktor am Brett, zuletzt nicht gespielt, davor auch nicht so richtig gut. Also wenn der auch noch ausfällt, dann wird es wirklich dünn, gerade auch auf der Aufbauposition. Und da werden sie auf dem lieben Hund da eine Menge Druck machen und das da wird Ludwigsburg, glaube ich, wenig Probleme bekommen. Vor einigen Wochen, Monaten hätte ich noch gesagt, gegen Bamberg willst du in der ersten Playoff-Runde nicht unbedingt spielen, aber gerade sind sie, glaube ich, nicht gut genug drauf und auch nicht gesund genug. Was haben wir noch? Sehr wahrscheinlich kommt es ja zu der Nummer mit Oldenburg gegen Ulm, vorausgesetzt, da wird passiert nicht gegen Göttingen noch irgendwas. Gehen wir davon mal aus, von Oldenburg gegen Ulm?
Ja, gehen wir von aus, ja. Da gehen wir von aus, dass das passiert, ja.
Okay.
Und Ulm Bayern gegen Crailsheim. Siegen.
Genau, Bayern gegen Crailsheim. Also Bayern gegen Crailsheim, also Crailsheim macht das ganz wunderbar, auch gerade wieder zuletzt toll gespielt, aber sie spielen mit einer Achterrotation. Und wenn es dann wirklich gegen die Bayern geht, gegen die sie während der Saison, glaube ich, auch schon einmal gewonnen hatten.
Hier in München, in Overtime.
Genau, und dann zu Hause knapp mit 5 verloren, auch ein enges Spiel. Also das scheint ihnen zu liegen, aber ich glaube, wenn München mit voller Kapelle anreist und mit dieser Athletik und diesem Dauerdruck, dann weiß ich nicht, ob Crailsheim das über, wenn es dazu kommen sollte, 5 Spiele durchhalten kann, weil da einfach erst Coleman, dann Highsmith und auch Haley, glaube ich, auf der großen Flügelposition da noch ein bisschen was fehlt an Substanz. Deswegen setze ich da auf die Bayern, und das würde bedeuten, mit Oldenburg und Ulm finde ich fast die spannendste Serie, und da will ich mich ehrlich gesagt nicht festlegen, weil Ulm schon toll spielt, einen tollen Rhythmus gefunden hat, und man hat ja auch in der Pro A gesehen, wie wichtig es ist, mit einem guten Gefühl, mit einem Rhythmus im richtigen Moment zu pieken, den besten Ball zu spielen, wie wichtig das in den Playoffs sein kann, mit Bayer Leverkusen und Hansi Gnate, das da ganz toll gemacht hat. Deswegen gegen Ulm jetzt zu spielen und die 8 Imports, mit denen Ulm da an den Start geht, das wird nicht einfach für Oldenburg. Also das wird, glaube ich, eine enge Nummer in 5, und da sehe ich komischerweise Ulm gerade eine Nasenspitze weiter vorne.
Ja. Also es klingt nach vielen spannenden Serien. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht. Aber natürlich freuen auch das Top 4, was ja auch noch eine interessante Konstellation beinhaltet, mit Göttingen gegen Berlin und Ulm gegen die Bayern am kommenden Wochenende. Ja, eine Kategorie gibt es dann noch, die zur Abstimmung ansteht, und das ist die größte Überraschung der Saison, also die Mannschaft, die als größte Überraschung gesehen wird. Das kann man ja im Positiven wie im Negativen werten. Ist aus deiner Sicht der Abstieg von Rasta Vechta, der sportliche Abstieg, wir wissen ja noch nicht genau, was passiert, weil wir ja vermutlich nur einen sportlichen Aufsteiger haben. Du hast es gerade selber schon gesagt, die haben eigentlich einen sehr guten Kader. Ist das für dich die größte Überraschung gewesen, dass Rasta da so weit unten steht?
Ich glaube schon. Also gerade gemessen an dem Kader, das, was da wahrscheinlich auch dementsprechend ausgegeben wurde an Budget, an Substanz in Vechta vorhanden ist, glaube ich, hat man da deutlich unter dem Potenzial performt. Insofern ist das vielleicht eine negative Überraschung. Positiv ist, glaube ich, es hat keiner, glaube ich, erwartet, dass die Crailsheim Merlins nochmal so eine tolle Saison hinlegen. Es ist, glaube ich, positiv und überraschend positiv vielleicht auch, und vielleicht für den einen oder anderen auch die Hamburg Towers, die vom Absteiger quasi zum Playoff-Anwärter früh geworden sind. Das hat sich aber auch, glaube ich, abgezeichnet, weil man da einfach aus dem Vollen schöpfen konnte, ein gutes Budget hat und vor allem auch eine tolle Mannschaft und einen tollen Coach da zusammengestellt hat.
Ja, also war es auf jeden Fall eine ereignisreiche Saison, die, wir müssen nicht lange drüber reden, natürlich darunter gelitten hat, dass es keine Fans in den Hallen gab, und das wird sich auch während der Playoffs nicht ändern. Wir werden damit für den Rest der Saison leben müssen, um dann in der kommenden Saison wieder Fans zu sehen. Da würde mich noch deine persönliche Einschätzung interessieren, was die kommende Saison und die Fans in den Hallen angeht. Wenn ich mich umhöre in der Liga und mit diversen Geschäftsführern und Sportdirektoren spreche, dann gibt sich doch ein relativ pessimistisches Bild, ob alle Menschen dann plötzlich dann doch wieder in die Hallen gehen und eng an eng stehen oder sitzen wollen. Also selbst unter der Prämisse, wir sind geimpft und die Inzidenz liegt bei 3,7, keine Ahnung, also irgendwas, dass man im Kopf Corona trotzdem noch vorhanden ist, weil die Menschen das gar nicht mehr gewohnt sind, eine Indoor-Veranstaltung zu besuchen mit mehreren tausend Menschen, die dicht an dicht stehen oder sitzen. Hast du auch dieses Gefühl, dass es schwierig sein könnte, die Fans wieder zurück in die Hallen zu holen, obwohl Corona weitestgehend überwunden sein wird?
Ja, so viel Psychologe bin ich ja nicht. Würdest du jetzt dich in Moskau, wenn Moskau gegen Efes oder so spielt, da neben die Jungs setzen? Ich glaube, es braucht vielleicht wirklich eine Zeit, ne? Aber ich hoffe natürlich, dass wir das hinbekommen und dass wir es schaffen, die Fans wieder in großer Anzahl und möglichst eben auch Schulter an Schulter und in volle Hallen bekommen. Denn noch so eine Saison oder auch nur eine Saison vielleicht mit zum Drittel gefüllt und jeden dritten Platz auch nur besetzen, damit da noch irgendwie doch noch Abstand gewahrt ist. Ich weiß nicht, ob das nochmal auszuhalten ist. Also auch für uns Coaches, für die Spieler sowieso mental schwer durchzuziehen diese Saison. Also das war wirklich eine zermürbende, eine zähe Veranstaltung. gerade wenn es nicht so gut läuft. Ich glaube, für die Mannschaften, die auf einer Erfolgswelle schwimmen und dann noch Richtung Playoffs und Richtung Meisterschaft, wo es um was geht, kann das ganz anders laufen. Aber ich habe das bei unseren Spielern gemerkt, bei unseren Importspielern, wie schwer, wie zäh diese Saison war, gerade auch jetzt bei den Amerikanern in den letzten Wochen, Monaten, die natürlich wissen, dass zu Hause in den USA gefühlt seit 3 Monaten die Pandemie besiegt ist und da wieder das Leben so ein bisschen auf hochgefahren wurde und hier sitzen sie auf der Couch 20 Stunden und werden einmal rausgelassen und 3-mal die Woche getestet. Also das war nicht einfach mit den Jungs und in unseren Heimspielen waren wir dieses Jahr eine Katastrophe. Also hat alles gefehlt, was irgendwie zum Sport, zum Basketball, zu der Atmosphäre dazugehört, um da auch zu performen. Und ich hoffe stark, dass wir das hinbekommen, dass die Menschen hoffentlich dann irgendwann wieder so weit sind und in die Hallen kommen.
Also ich bin jetzt, habe vor einer Woche meine erste Impfung bekommen und tatsächlich stelle ich eine gewisse psychologische Erleichterung bereits jetzt schon fest. Und ich kann nur jetzt von meiner Erfahrung sprechen. Ich glaube, wenn dann die zweite Impfung passiert ist, dann wäre ich, glaube ich, psychologisch so weit zu sagen, dann ist mir alles wieder egal. Also dann mache ich wieder so weiter wie vorher. Also ich merke jetzt schon eine gewisse Erleichterung, so eine Art, man muss ja vorsichtig sein, ne? Das kann natürlich auch gefährlich sein, dass man dann plötzlich irgendwie nachlässiger wird, aber man fühlt sich irgendwie schon ein wenig befreiter. Also auch wenn man noch nicht von einem 100%igen Schutz reden kann, logischerweise.
Ja, spannend. Hoffentlich sind wir dann in 3 Monaten so weit, dass wir da schon die Prozentzahl deutlich hochgeschraubt haben, ne? Und dass wir uns alle so fühlen wie du jetzt schon.
Ja, also irgendwie, ich plädiere ja da massiv für, das so schnell wie möglich immer ein Impfangebot in Anspruch zu nehmen. Aber wir wollen nicht zu politisch werden, weil wir haben ja eigentlich vom Thema, von der Themensammlung her genug auf der Matte. Dennis, wir haben uns bei Magenta Sport in den letzten Monaten ja schon arg in die Euroleague verknallt, muss man ehrlich sagen. Also das war eine Saison für uns. Wir haben jedes Spiel übertragen, also nicht nur die Bayern, nicht nur Berlin, wir haben jedes Spiel übertragen. Und das war teilweise super spannend und man hat auch sich viel mehr mit den unterschiedlichen Vereinen identifizieren können als in den Jahren zuvor. Man wusste viel eher, wo man steht mit Kaunas, mit Baskonia, mit Barcelona. Wie hast du diese Euroleague-Saison erlebt? Weil schaut man das auch als Coach regelmäßig oder denkt man sich, das ist eine andere Welt, da will ich gar nicht hingucken? Oder wie ist das? Oder manche haben auch das Gefühl, das ist ja eh so ein Closed Shop geworden und man kommt da gar nicht hin, man kann da gar nicht mehr richtig hinein aufsteigen. Wie empfindest du die Euroleague?
Ich bin großer Fan, ne? Und die Tatsache, dass da dieses Jahr bei euch oder auf Magenta Sport jedes Spiel gezeigt wurde und man so eben nicht immer nur die Mannschaften gegen Alba oder gegen Bayern München hat spielen sehen, sondern eben auch untereinander. Und war ganz, ganz großes Kino, ne? Und ich bin da absoluter Fan und habe unfassbar viele Spiele gesehen und auch dieser Claim Every Game Matters, das passt einfach, ne? Das ist natürlich das pure Gegenteil zur NBA und die Art und Weise, wie Basketball gespielt wird, und auch wirklich zu sehen, wie da jedes Spiel zählt und wie eng das dann da war zwischen Platz 5 und 14, lange in die Saison bis hinein zu den letzten Spieltagen, und das zu verfolgen und die Spiele zu sehen, anzusehen, wie sich da Bayern München, aber auch Alba Berlin geschlagen hat, das ist ein ganz großes Kino. Und die Playoffs, die waren jetzt auch haben nochmal einen draufgesetzt sozusagen, und jetzt freue ich mich natürlich auch wie Bolle.
Du freust dich wie Bolle, ja.
Genau, auf das Top 4 in Köln natürlich. Ne? Schade, dass da nicht 20.000 Verrückte zugucken. Ja. Das hätte es verdient.
Ja, das ist auch schon beschlossen. Unabhängig von allen Entwicklungen hat die Euroleague das bekannt gegeben, dass es dort keine Fans geben wird. Also ist einfach ein paar Wochen zu früh, denke ich mal. Wir hatten eine leise kleine Hoffnung, weil die Hygieneexperten, mit denen wir zu tun haben, sagten, ja, vielleicht so eine 20% Auslastung könnte man vertreten, aber irgendwann hat die Euroleague den Stecker gezogen und gesagt, nee, bevor wir da jetzt nochmal in irgendeiner Form Risiken eingehen, machen wir die Türen doch zu.
Schade. Köln, die Arena vor 20.000, das habe ich mit der Nationalmannschaft gegen die Amis damals hier noch mit Dirk und Co. Ja. erlebt. Und das ist schon eine gute Halle mit einer guten Stimmung. Wenn dann da vier verrückte Fanblöcke hier von den teilnehmenden Mannschaften mitmachen. Also ja, schade. Sehr schade.
Du hast das Thema Nationalmannschaft glücklicherweise direkt angerissen. Wir sind ja so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits haben wir die größte Breite an Spitzenbasketballern in Deutschland, die es jemals gab. Also jedes Jahr kommen da wieder 2, 3 ums Eck, die nicht nur auffallen hier auf nationaler Ebene, sondern die gedraftet werden oder die in die NBA gehen oder die in der Euroleague Karriere machen. Wie siehst du diesen deutschen Basketball da aufgestellt? Wie gehen wir damit um, dass aber auch immer mehr Spieler in der NBA landen werden und dadurch uns für die Nationalmannschaft nicht zur Verfügung stehen oder generell so ein bisschen aus dem Radar des deutschen Fans verschwinden? Ist das das berühmte lachende und weinende Auge, mit dem wir uns einfach anfreunden müssen?
Ich glaube, wir können uns nicht davon freimachen, dass die NBA auch wenn man da unterschiedlicher Meinung natürlich sein kann, was den Basketball angeht in der NBA, dass das so, dass die Liga ist, wo die Jungs eben spielen wollen. Das ist der größte Markt, da wird am meisten bezahlt. Und da will man hin. Ne? Und prinzipiell ist natürlich toll, welche Basketballer Deutschland mittlerweile rausgebracht hat, wie breit wir da auch besetzt sind in der NBA, aber auch in der Euroleague, in verschiedenen Ländern und wie stark wir sind. Und insofern glaube ich, dass wir in den nächsten, also diese Generation jetzt, die Nationalmannschaft dementsprechend stark sein wird und wir immer irgendwie eine Möglichkeit haben, auch bei internationalen Turnieren, sei es eine Europameisterschaft oder eine WM oder wenn man sich auch für Olympia qualifizieren sollte, was verdammt schwer ist, dass man da immer die Möglichkeit hat, tatsächlich auch Richtung Medaille mitzuspielen, auch wenn die Konkurrenz riesig ist und es anderen Ländern ähnlich geht, ob das Frankreich ist, die traditionell immer viele NBA-Spieler schon haben, aber auch andere europäische Spieler, wo die Anzahl an europäischen NBA-Spielern einfach wächst von Jahr zu Jahr. Das tut einerseits der NBA, glaube ich, auch sehr gut. Dummerweise sind die natürlich ein bisschen weg vom Radar und diese Nationalmannschaftsfenster, die dann während der Saison eingebaut werden, die Sinnhaftigkeit sehe ich da auch nicht mehr, schon gar nicht während einer Pandemie, aber es ist schwierig, wenn da Deutschland gegen Frankreich spielt, mit einem Team, bei dem wahrscheinlich bei einem großen Turnier würde man von den Namen so gut wie niemanden sehen, weil die alle in der NBA oder in der Euroleague spielen und da gibt es ja so viele Baustellen auch zwischen FIBA und Euroleague und so weiter. Das versteht auch nicht jeder. Deswegen, ja, diese Fenster finde ich nicht gut. Kann man vielleicht getrost wieder ad acta legen. Ich glaube, so wie es vorher war, den Sommer für die Nationalmannschaft, das haben wir, glaube ich, 10 Jahre war das so Usus. Ich glaube, das hat gepasst.
Ja. Ist alles ein bisschen schwierig. Basti freut sich natürlich als NBA-Fan, ne, dass da so viel Deutsche. Basti ist ja Basti ist für die NBA das Größte, oder?
Ja, tut mir jetzt leid, das so zugeben zu müssen, aber ja, ja, tatsächlich. Also es gab ja viele deutsche Spielerwechsel auch in der NBA diese Saison, was ganz interessant war. Also,
aber es geht ja um den Sport auch, ne? Und also ich habe wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenig mit der NBA zu tun während der Saison, aber vor einigen Tagen kam mein Sohnemann und hat das von seinem iPad auf den großen Fernseher gespiegelt und war voller Vorfreude. Es waren wer hat denn da gespielt? Ach ja, die Brooklyn Nets.
Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall die Brooklyn Nets.
Milwaukee Bucks. Ja. Ne? Und voller Vorfreude und boah, ich habe da 3 Minuten hinschauen können. Da hat sich Durant 2-mal an der Seitenlinie auf den Fuß gedribbelt. Verteidigung gegen Antetokounmpo sah so aus, dass irgendeiner unterhalb der Freiwurflinie auf ihn gewartet hat, erst nach vorne getribbelt hat, aus 20-Footer genommen gegen den Ring, hat den Offensiv-Rebound geholt und ihn reingelegt. Das hat er, glaube ich, dreimal gemacht. Und dann kam Kyrie Irving, der 25 Mal durch die Beine getribbelt hat, bevor er irgendwas gemacht hat. Und dazu noch diese Atmosphäre eines, ich bin kein Doubler und Gamer, aber eines Playstation-Spiels, ja, glaube ich, da eingespielt wurde. Mhm. Und das ging für mich gar nichts. Ich habe nach 3 Minuten musste ich aus dem Raum gehen. Das geht für mich nicht. Das klappt für mich nicht. Ich bin da zu alt. Ich bin da irgendwie. Ich verstehe es auch nicht. Und die Art und Weise, wie gar nicht mehr verteidigt werden kann in der BBL. Also, Entschuldigung, der NBA, das passt für mich nicht. Ich gucke mir dann lieber die Detroit Pistons gegen Chicago Bulls an von 1900, schlag mich tot. Da habe ich das Gefühl, da geht's noch zur Sache, da gibt's aufs Maul und da wird Basketball gespielt.
Basti, wie siehst du das? 20 Jahre jünger, 30 Jahre fast. Muss
die NBA verteidigen jetzt.
Naja, also, die Liebe zum Basketball, die wir alle drei haben, aber diese Sichtweise, die Dennis gerade geschildert hat, die ich total teile, dass ein NBA-Spiel mittlerweile wirklich oft aussieht wie ein Videospiel. Aber du bist ja auch ein riesen Basketball-Fan und du liebst die NBA, bist aber 20 Jahre jünger. Was hat sich von unserer Sichtweise denn verändert? Oder kommst du damit klar, dass die einfach so Käse verteidigen zum Beispiel?
Ich meine, ein generationeller Unterschied ist mit Sicherheit schon, dass ich mir zum Beispiel die alten Spiele der Detroit Pistons gegen die Chicago Bulls überhaupt nicht anschauen kann, weil ich da Augenkrämpfe bekomme davon, wie langsam das Spiel ist und wie viele Unterbrechungen, wie viel da sich einfach nur, wie du gerade schon gesagt hast, Dennis, auf die Fresse gehauen wird. Das tut irgendwie meinen Augen ein bisschen weh, aber natürlich stimmt das schon. Also dieses große Spektakel NBA, die meisten Spiele während der regulären Saison sind gerade defensiv von mittlerer Qualität. Da muss man aber auch ein bisschen von Team zu Team unterscheiden. Die Brooklyn Nets zum Beispiel jetzt sind ein Beispiel, das ja genau in diesen Show-Zirkus-Basketball so ein bisschen reinfällt, weil die beste Offensive der NBA-Geschichte haben, aber halt gleichzeitig auch eine der schlechtesten Defensivmannschaften sind in der NBA. Die verteidigen halt keinen und spielen auch nie in einer richtigen Besetzung. Ich finde meine großen oder die NBA-Spiele, die ich während der regulären Saison gerne anschaue, mehr in dieser Kategorie der mittleren Teams. Also ich schaue auch diese Saison wieder wahnsinnig gern die Golden State Warriors, weil man da, also die verteidigen in jedem Spiel super hart mit Personal, das dafür eigentlich in der breiten Masse nicht gemacht wird, und haben offensiv natürlich Steph Curry, so ein Team wie die Memphis Grizzlies, die auch eigentlich gar nicht ins Playoff-Rennen gehören mit ihrem Kader, aber in jedem Kampf klauen und beißen und kämpfen, aber auch hübschen Offensivbasketball spielen. Das sind mehr so die Teams, die ich mir anschaue. Und jetzt klar, gerade gegen Ende der Saison ist es oft schwer, diese Spitzenspiele, diese Teams, die da oben spielen, spielen auch meistens nicht mehr in bester Besetzung. Aber also ich finde einen gewissen Anreiz in der regulären Saison auch. Ich schaue diese Spiele gerne, aber natürlich sind die Playoffs dann ganz anderes Level nochmal in der NBA, ja, wenn man plötzlich richtig verteidigt wird und so.
Ja, da bin ich natürlich bei dir, dass bei den Playoffs wieder Spaß macht. Aber wieso muss man dann vorher 82 Spiele machen oder in diesem Jahr 72? Ich glaube, da ist das Hauptproblem. Zu großer Markt, zu viele Spiele. Und vor allem hat man die Verteidigungsregeln in den letzten Jahrzehnten so verändert, dass man diese individuellen Ausnahmespieler, und die gibt es eben mittlerweile en masse, die man ja eins gegen eins überhaupt nicht mehr verteidigen kann, dass man es einfach nicht zulässt, solche Spieler eben als Mannschaft zu verteidigen. Und das geht mir wirklich auf den Sack. Und dann sieht's wirklich aus wie ein Videospiel. Denn was sie alles können, wie athletisch sie sind, von wo die überall werfen können, das ist schon Wahnsinn, ne? Absoluter Wahnsinn, total verrückt. Aber ich finde, es müsste Möglichkeiten geben, eben mannschaftlich auch den Gegner und einzelne Spieler mal stoppen zu können, zu dürfen, damit die Jungs auch gezwungen sind, mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszudenken, wie man vielleicht eine Verteidigung knacken kann. Und insofern, das ist das, was mir einfach fehlt in der NBA, ne? Und dann warte ich auch ungern auf die Playoffs ein ganzes Jahr lang, bis es dann endlich ein bisschen zur Sache geht. Und selbst dann wird es 137 zu 128 ausgehen. Und das und ständig irgendwelche Jungs, die 50 plus Punkte machen. Also zu meiner Zeit ist immer schwer, dass da, aber erinnerst du dich, Kearney, als Jordan 63 gemacht hat, glaube ich, gegen die Boston Celtics und trotzdem verloren hat, darüber hat man jahrelang gesprochen. Mhm. Ne? Heute, ich gucke ständig da in die Sport 1 App und wieder hat einer 50 und wieder hat einer mit 48 und wieder hat einer 63 gemacht. Irgendwas stimmt da nicht. Also ich glaube, das geht in die falsche Richtung. Ein bisschen Verteidigung würde dem Laden ganz gut tun.
Ja, das Scoring ist auf jeden Fall deutlich angestiegen. Man muss vielleicht eine Sache noch sagen, dass die NBA sich zumindest für mich gerade auch in so einer etwas merkwürdigen Übergangsphase befindet. Durch diese Drei-Punkt-Revolution, die ja nicht wirklich vor die Golden State Warriors gestartet wurde, aber die es quasi auf den Höhepunkt getrieben haben. Dann die Houston Rockets, die es noch mehr übertrieben haben. Dadurch kommen halt auch jetzt Teams, die eigentlich diesen Spielstil nicht spielen sollten von dem Personal, den sie haben, und spielen einen ähnlichen Stil. Und das ist da gebe ich absolut recht, schon schwer anzuschauen. Also wenn dann die Sacramento Kings 70 Dreier in einem Spiel nehmen und es gibt keinen einzigen, der in diesem Kader, außer Buddy Hield, der das richtig gut kann. Und dann siehst du halt Spielern dabei zu, wie sie im Prinzip schlecht von der Dreierlinie werfen, das gesamte Spiel über. Aber ich glaube, dass sich das Spiel auch da wieder verändern wird, weil wir jetzt immer mehr größere Center haben, die tatsächlich auch wieder ein Post-Up-Spiel haben, die in die Liga kommen. Und wenn die es schaffen, dieses Element wieder so ein bisschen zurückzubringen, dann balanciert sich das, glaube ich, in den nächsten Jahren wieder ein bisschen zurück aus. Aber das ist halt momentan so ein bisschen, viele Teams laufen einem Trend hinterher, dem sie nicht hinterherlaufen sollten auch.
Ja. Dennis, ganz lieben Dank, wir fassen zusammen. Also, Dennis Wucherer wird in der kommenden Saison Trainer in Würzburg sein und will auf jeden Fall nochmal angreifen, so habe ich das verstanden. Mit der Saison kann man nicht einfach so leben und das abhaken. Man muss neue Ziele haben, man muss neu attackieren. So genau. Habe ich das verstanden. Ja. Alba Berlin ist dein leichter Favorit auf den Meistertitel. Du schaust auf jeden Fall das Final Four. Bleibt noch die Frage, wie stehst du zum Barbecue?
Ich erzähle dir auch gleich warum. Generell?
Ja, magst du grillen?
Ja, jetzt kommt natürlich der journalistische Teil. Jetzt kommt der Teil, der bei Spiegel Online zitiert wird.
Du hast angegrillt, okay.
Ich habe 2 Jahre in Südafrika gelebt, da ist es der Braai. Und wenn da nicht 27 Kilo Fleisch und 5 Kisten Bier am Wochenende im Garten, dann machst du als Südafrikaner was falsch. Also insofern, ja, ich bin da angefixt und grille gerne.
Ja, das heißt also, hast du so Equipment aus Südafrika dann hier übernommen? Also steht da so ein riesen Smoker in deinem Garten oder?
Ja. Ich habe leider keinen Garten, nur einen Balkon. Deswegen eben die Gasversion, die gibt es in Südafrika nicht. Also da nur mit Kohle und dann auch richtig und die brennt auch 48 Stunden durch. Und deswegen nur mit Gas, aber die sind ja mittlerweile auch so, dass man da durchaus den Grillgeschmack, die Röstaromen da produzieren kann.
Ja, das ist eine richtige Wissenschaft geworden. Also ich weiß nicht, ob du unseren Podcast regelmäßig hörst. Wir haben ja immer so eine kleine Küchenrubrik, meistens zum Ende. Und wir werden gleich mit dem Physiotherapeuten von Medi Bayreuth sprechen. Ich weiß nicht, ob du da den Hintergrund kennst, Kevin Schneider und seine Barbecue-Soßen.
Nee, aber da höre ich gerne mal rein.
Ja, genau. Also das wird gleich das Thema sein, denn wir wollen ja, dass unsere Hörerinnen und Hörer in der Küche mit ihr Game voranbringen, würden wir vielleicht sagen. Also aus der Defensive mehr in die Offensive hinübergehen und hier und da ein paar Verbesserungen vornehmen. Und da sind wir gleich beim Thema Grillsoßen. Da gehen wir heute aufs nächste Level.
Spannende Nummer. Ich wünsche viel Spaß dabei und ganz liebe Grüße.
Alles klar. Dennis, viel Spaß auch gleich beim Zahnarzt übrigens.
Ja, genau. Danke schön.
Oh ja. Viel Spaß.
Es gibt Menschen, die gehen da gerne hin. Ich weiß, es soll sie gehen.
Wer? Zahnärzte?
Ich nicht. Eine 20-jährige Wurzelfüllung wird ausgetauscht. Stell dir das mal vor. Durch die Krone hindurch. Angeblich kein Problem. Ich habe der immer noch nicht, ich glaube der nicht und bin froh, wenn ich das Ding überlebe.
Ja, also du wirst es überleben und wirst heute Nachmittag sehr stolz auf dich sein.
Werde ich. Ich wünsche euch was, Jungs.
Alles klar, Dennis.
Ebenso, ciao, ciao.
Tschüss. Dennis Wucherer, Head Coach von S. Oliver Würzburg.
Ja. Gibt es überhaupt Arztliegen beim Zahnarzt, die groß genug sind für einen Mann wie Dennis Wucherer? Also ich bin winzig, ne? Ich bin fast Mausgröße. Und selbst ich falle von diesen Dingern schon so halb runter.
Ja, also Dennis ist ja auch nicht so riesig groß, ne? Also ich weiß nicht, wenn jetzt da Chris Kumatsche hingehen würde, der würde wahrscheinlich, der bräuchte wirklich zwei Liegen.
Der bleibt einfach draußen auf dem Parkplatz stehen und behandelt ihn durchs Fenster.
Ja, das war Dennis Wucherer und sein Fazit von dieser Saison und der kleine Rant gegen die NBA, der hat mir auch ganz gut gefallen. Also wir sind alle NBA-Fans ja irgendwo, mein Gott, da sind mit die besten Spieler, da sind die geilsten Hallen, die haben auch teilweise bessere Regeln.
Also. Was ganz lustig ist, ich habe die Brooklyn Nets am Wochenende kommentiert für den Sender ohne Vokale und da ist ja Mike James angekommen von ZSKA Moskau. Ja. Und das Lustige ist, Mike James hat, glaube ich, noch nicht bemerkt, dass er jetzt nicht mehr beim Team spielt, wo er die einzige Offensivoption ist, weil der geht nämlich immer noch über die Mittellinie und ballert jeden Wurf und neben ihm steht Kevin Durant so die Arme anhebend, fragend, was machst du da, Junge?
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, das sollte er begriffen haben, dass um ihn herum doch ein paar Spieler sind, die auch mal den Ball haben wollen.
Ja, das war ganz lustig anzusehen.
Aber ich finde es dann auch spannend. Also man kann ja dazu stehen, wie man will. Hier super Team bauen, ne? Also Brooklyn Nets. Es ist so, dass die Youngster, wie jetzt der Sohn von Dennis Wucherer, das dann trotzdem cool finden. Ne? Also ich weiß nicht, wie alt jetzt der Sohn von Dennis ist, aber ich glaube irgendwas so im Bereich 10, 11, 12, 13 vielleicht. Das finden die dann cool. Das sind dann drei oder vier Superstars in einem Team.
Ja, also man muss schon sagen, das Level an Momenten, in denen mir der Atem stockt in der NBA, auch in der regulären Saison im Vergleich zum europäischen Basketball, ist in keinem Verhältnis. Also selbst wenn du dann Steph Curry zuschaust, wie er bei einem Blowout gegen Oklahoma 24 Punkte im ersten Viertel scored, da bleibt dir einfach der Atem weg, weil selbst wenn die Verteidigung vielleicht nicht auf dem Level ist, wo ich übrigens auch nicht pauschal zustimmen würde, by the way, ich wollte nur durch Dennis Wucherer widersprechen. aber selbst unter dieser Voraussetzung mal gesehen, ist dieses Level an Shotmaking, diese unglaublichen Würfe, die diese Leute treffen können, auch diese unglaubliche Athletik, wie zum Beispiel bei einem Giannis Antetokounmpo oder ähnlichen Spielern, das ist schon, da bleibt einem einfach der Atem weg. Also am nächsten kam das Erlebnis in dieser Saison in Europa bislang. Ich habe dieses Spiel von Alba Berlin nicht gesehen. Ich glaube, hast du dich nicht sogar kommentiert, wo Eriksson 10 Dreier getroffen hat?
Ja.
Ich glaube, das kam nah ran, das habe ich allerdings nicht live gesehen. Und im Eurocup-Halbfinale gab es noch ein Spiel von Marco Bellinelli, wo er mal 5 Dreier hintereinander reingenagelt hat. Und da habe ich mich für einen kurzen Moment so auf diesem selben Level gefühlt von, wow, ich kann nicht glauben, was hier gerade passiert. Aber ansonsten kommen diese Momente eigentlich fast nur in der NBA vor für mich.
Ja. Bevor wir jetzt zu Kevin Schneider gehen, Basti, noch deine, also ich habe gestern angegrillt. Also bei mir gab's, wie stehst du zum Barbecue und Grillfleisch und
haben wir ja letzte Woche schon angerissen. Ja. Barbecue und Grillen ist vor allen Dingen verbunden mit großem Aufwand, von dem ich kein Fan bin. Gerade was das Kulinarische angeht. Mhm. Das heißt, Grillen gibt's nur, wenn es jemand anderes macht. Also ich lasse mich ausschließlich einladen zum Grillen. Und von den Einladungen ist in den letzten paar Jahren nicht viel gekommen. Also gerne, falls ihr jemanden zum Grillen... Ich esse es gerne, ich bereite es nicht gern zu, so wie mit den meisten Speisen.
Wie ist das denn jetzt im Gartenhäuschen, wo du gerade sitzt? Ist um dich herum Holzkohle oder anderes Grillmaterial vorhanden?
Nee, ich weiß nicht, wo das alles ist. Okay. Hier ist noch, also ich kann dir die Umgebung gern beschreiben, wenn du eine Beschreibung haben möchtest. Es steht eine halb aufgebrauchte Kiste Bier hier. es liegt noch ein Schachbrett von mir hier drin.
Ah, das ist gut. Wir gehen mal nach Bayreuth. Wir holen mal Kevin Schneider mit ins Boot. Der ist nämlich schon in der Leitung. Grüß dich, Kevin.
Hallo Mike, servus.
Ja, hey, Alex. Genau. Nee, es ist nicht Alex heute, es ist Basti Ulrich, aber
hallo.
Auch, hi, servus. Der
schlechtere gerne. Alex. Die schlechtere Version von Alex Dächern.
Ja, er stellt sein Licht immer gerne unter den Scheffel, aber der Applaus ist ihm trotzdem gewiss am Ende der Show. Kevin, ja, wir haben es zu tun mit dem Physiotherapeuten von Medi Bayreuth. Das ist so richtig, oder?
Das ist richtig, genau. Seit 7 Jahren mittlerweile.
Seit 7 Jahren mittlerweile knetest du die Jungs durch und verarzt das alles, alle. Dann wollen wir natürlich ganz kurz, auch bevor wir zu deinem Zweitjob kommen, aus deiner Version das Saisonfazit hören. Wir haben es gerade schon in Gänze und ausführlich von Dennis Wucherer gehört, vom fränkischen Nachbarn, wenn man so will. Wie ist aus deiner Sicht die Bayreuther Saison gelaufen? Wie schwierig war auch die Arbeit für einen Physiotherapeuten unter Corona-Bedingungen?
Ja, um es ganz einfach zu sagen, also die war wirklich tough, die Saison. Also es war bis jetzt von diesen 7 Saisons, die ich bis jetzt hatte, mit Abstand die härteste. Allein schon natürlich aus dem Grund, weil die Fans nicht da waren, weil jedes Spiel sich angefühlt hat wie ein Testspiel, weil man eigentlich aus dieser Testspielstimmung, Atmosphäre gar nicht wirklich rausgekommen ist. Und man musste sich da eigentlich Spieltag für Spieltag wieder aufs Neue motivieren und pushen. Und um jetzt auf unsere spezielle Situation zu kommen, ich meine, haben eine sehr, sehr gute Preseason gespielt, haben dann auch sehr überraschend München im Pokal geschlagen mit wirklich einer sehr, sehr guten Energieleistung. Richtig, und zwei Tage später waren wir in Quarantäne. Und dann erst mal 4, 5 Niederlagen in Folge, dann wieder zurückgekämpft, dann ständiges Auf und Ab gefühlt und wir sind eigentlich zu dem Zeitpunkt dann sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet, konnten uns dann, wie gesagt, kurzzeitig wieder zurückkämpfen, aber sind dann auch zwischenzeitlich auch mal wieder eingebrochen. Mhm. Also das war alles in allem sehr, sehr hart für alle. Also für mich als Physio war es okay, sage ich ganz ehrlich, weil wir dieses Jahr nicht europäisch gespielt haben. Das heißt, wir konnten uns wirklich auf die Bundesliga-Saison konzentrieren. Also ich hatte jetzt nicht mehr Arbeit als sonst. Wir waren vor allem auch häufiger zu Hause als sonst und alles in allem sehr, sehr hart. Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass wir jetzt vorbei sind, hoffe, dass es nächstes Jahr dann positiv wieder mit Fans und mit einer positiven Stimmung in die neue Saison geht. Mhm.
2 Gründe, warum du jetzt hier heute zu hören bist. Zum einen kannst du dich bedanken bei Christian Roschlau, das ist ein Hörer unseres Podcastes, der massiv dafür geworben hat, dich hier mit unterzubringen, weil wir ja in unserer kleinen Küchenrubrik immer wieder versuchen, das bei uns in den Küchen in den Basketballfans besser und anders und wertiger gekocht wird. Du hast eine Marke auf dem Barbecue-Markt, so möchte ich es mal nennen. Stadtgeschmack heißt sie und beschäftigt sich mit dem Thema Grillsoßen und Dips allgemein. Das ist so richtig.
Ganz genau, Grillsoßen, Kochsoßen, Dips, Toppings, wir machen alles.
Wir haben in den vergangenen Wochen schon über das Thema Würze und Brühe im Allgemeinen in der Küche gesprochen, dass man da ja oft über die ganzen Jahre immer das Gleiche oder viele immer, weiß ich nicht, kaufen halt Maggi oder Knorr oder was auch immer, aber da gibt's ja auch feinere Sachen, wertigere Sachen. Was ist jetzt das Besondere an deiner Grillsoße? Ich sehe hier vor mir ein Bild mit den Geschmacksrichtungen Ananas, Mango Curry, Teriyaki-Soße, Sweet Chili-Soße, das kenne ich auch von anderen Firmen. Jetzt hast du die Chance, Werbung zu machen. Warum soll es Stadtgeschmack-Grillsoße sein?
Stadtgeschmack-Grillsoße aus dem Grund, weil wir wirklich von Anfang an geschaut haben, dass wir keinerlei Aromastoffe, also künstliche Aromastoffe, keinerlei Geschmacksverstärker, keine künstlichen Farbstoffe. Also es ist eine sehr, sehr natürliche Soße. Wir haben auch oben auf der Flasche draufstehen 100% natürliche Zutaten. Das ist auch tatsächlich so. Also wenn Ananas, Mango, Curry draufsteht, dann ist auch wirklich Ananas, Mango und Curry drin. Und wenn man das bei manchen anderen Konkurrenzprodukten so anguckt, da sieht man dann irgendwo Curry 0,02%. Und wir investieren ein bisschen mehr in die Soße. Die ist auch ein bisschen teurer. Also wir verlangen ein bisschen mehr. Aber das, glaube ich, ist also der Preis, der rechtfertigt das Ganze auch, weil sind, wie gesagt, alle handgekocht und vor allem, wow, es ist wirklich das drin, was draufsteht.
Ja, das klingt schon mal sehr gut. Ein Vorteil von diesen Grillsoßen, sage ich mal, die doch mit mehr künstlichen Produkten arbeiten, ist ja diese scheinbar unzerstörbare Haltbarkeit. Also wir alle wissen, ich kann auch mal eine Grillsoße, die schon geöffnet ist, aus dem Vorjahr nehmen. Irgendwie ist die immer noch gut. Man will nicht wissen, warum. Wie ist es mit der Haltbarkeit bei euren Grillsoßen?
Also wir haben am Anfang natürlich alle Soßen durchs Labor gejagt und haben mit dem Labor dann zusammen letztendlich auch ein Haltbarkeit auf die Flasche geschrieben, das wir in erster Linie rechtfertigen können. Mhm. Also uns war natürlich wichtig, dass wir da keine Fehler machen. Wir wollten da ein bisschen uns vorsichtig rantasten. Haben jetzt am Anfang nur ein halbes Jahr drauf geschrieben, obwohl das Labor uns gesagt hat, wir können easy auch ein Jahr drauf schreiben. Das möchten wir aber erst dann machen, wenn die Rückstellproben, die wir vor einem Jahr genommen haben, nochmal ins Labor gehen zur Untersuchung. Und wenn dann der Belastungstest sehr, sehr gut verläuft, dann können wir easy auch ein bis eineinhalb Jahre drauf
schreiben. Also auch nach Öffnung?
Nein, nach Öffnung natürlich nicht. Also das ist ganz klar, wenn die Soße da drin oxidiert und sich da irgendwann, also keine Ahnung, wenn man mal mit einem schmutzigen Messer oder so reingeht, dann bilden sich da natürlich einfach Bakterienstämme. Und wenn die Soße dann auch noch nicht gekühlt wird, dann kippt die natürlich relativ schnell um. Aber also ich habe jetzt auch welche im Kühlschrank stehen, die halten sich easy 3-4 Wochen auch im Kühlschrank.
Okay.
Also man muss sie nicht gleich sofort aufbrauchen.
Obwohl die Grillsaison ja jetzt ansteht, also bei mir wurde gestern angegrillt und tatsächlich die richtige Grillsoße, die muss da einfach stehen. Wieso heißt das Ding eigentlich Stadtgeschmack und hergestellt in Bayern und vorne drauf sind das Gebäude aus München, ist das so richtig?
Ganz genau richtig, ja. Nein, also wir haben uns am Anfang überlegt, wir wollten natürlich unsere Herkunft in dieses Ganze mit reinpacken. Wir wollten auch eine deutsche Marke machen, jetzt nicht irgendwie unbedingt diesen ganzen globalen Markt treffen, sondern wirklich jetzt erstmal hier lokal anfangen und dann langsam größer werden. Mein bester Kumpel, mit dem ich zusammenarbeite, Ferdinand Strom, der ist auch Küchenchef in München. Aha. Und da uns von Anfang an wichtig war, dass es wir Bayern, wir haben da ein bisschen so einen Stolz, dass das Produkt auch wirklich aus Bayern kommt, haben wir natürlich dann München vorne drauf gemacht. Haben auch die ein oder anderen Beschwerden schon gehört, aber nicht wegen München, sondern wegen der Allianz Arena, was ich als Bayern Fußballfan gar nicht nachvollziehen kann. Mhm. Aber nee, also wie gesagt, das sind Münchner Gebäude. Uns war wichtig, dass das als bayerisches Produkt wahrgenommen wird und somit auch unsere Herkunft natürlich einfach zeigt.
Da ihr sicherlich auch nicht Bayern als Kunden akzeptieren werdet, das Ganze ist zu beziehen unter stadtgeschmack.com. Das denke ich mal, da dürfte sich der Online-Shop drunter verbergen. Wie kann man sonst noch an eure Produkte kommen?
Also wir sind gerade dabei, den Einzelhandel zu erobern, sage ich mal. Wir sind mittlerweile schon in diversen Edeka-Märkten hier in der Region, aber auch schon in München vertreten und wollen das natürlich jetzt über die Off-Season, wo natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit auch ist, das Ganze ein bisschen zu pushen, den Einzelhandel noch weiter ausbauen. Aber ich sag mal, wir haben jetzt 2021, da kann man es nicht ganz vermeiden. Man muss leider auch auf Amazon verkaufen. Deswegen gibt es unsere Produkte natürlich auch auf Amazon zu erwerben.
Okay. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, an die Produkte zu kommen. Kevin, wir haben hier ein Gewinnspiel gemacht mit der Feinschnabelwürze. Da ist unser Mail-Postfach explodiert. Also komplettamente. Wir würden das gerne wiederholen mit deinem Produkt, mit den Grillsoßen. Du hast im Vorgespräch bereits zugestimmt, dreimal ein Test-Probierset hier verlosen zu dürfen. Das ist großartig. Vielen Dank dafür. Wir wollen aber das Ganze natürlich auch mit einer Gewinnspielfrage verknüpfen. Für den Fall, dass du die Antwort weißt, natürlich bitte nicht laut hinaus posaunen. Wie weit kennst du dich in der Vereinsgeschichte von Medi Bayreuth beziehungsweise dem Bayreuth der 80er, 90er Jahre aus?
Ich würde sagen, ich kenne ein paar Eckpfeiler-Daten, aber ich glaube, jeden einzelnen Spieler kriege ich dann auch nicht zusammen.
Ja. Wir reden über die Meistersaison 88-89. Da war Basti Ulrich noch in Abrahams Kartoffelsack. Das ist richtig, oder? Basti, wie alt bist du überhaupt? Du bist ja noch gerade mal volljährig.
27, haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Fühle mich aber an wie ein 60-jähriger Rücken. Du erinnerst dich, ich könnte auch einen Physiotherapeuten gebrauchen, by the way. Also.
Stimmt, du hast Rückenprobleme, massiver Art, ja, mit 27. Ja, unabhängig davon wollen wir über die Meisterschaftssaison 88-89 reden. Ich habe es vorweggenommen. Damals, Steinar Bayreuth wurde deutscher Basketballmeister. Und die Frage, die man beantworten muss für unser Gewinnspiel, alle Lösungen an abteilungbasketball@gmail.com. Wie hieß, also ist zweigeteilt, wir wollen es nicht zu einfach machen. Wie hieß der Meistertrainer von Bayreuth für diese Meisterschaft und wer war über die Endspielserie der Topscorer der Bayreuther? Das sind die beiden Namen, die wir suchen. Meisterschaft Saison 88-89, das war damals eine Riesengeschichte. Ich war sogar vor Ort, um es ehrlich zu sagen. Ich bin aus Hagen dahin gefahren, habe mir das angeschaut. Riesen Nummer, unfassbar spannend alles. Ich hätte beide Namen parat gehabt, aber um mich geht's nicht. Es geht um die Abdis, wer
Wilsosen gewinnen will. Was für ein Angeber, dieser Körner.
Ja, damals war ich zarte 20 Jahre jung. Kevin, hättest du es gewusst?
Zumindest einen Teil.
Einen Teil, den Trainer wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube eher den Topscorer. Ah. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Da war ich auch gerade mal ein zartes halbes Jahr alt. Also.
Ja, also es war, man muss sagen, es war eine knappe Geschichte, was den Topscorer angeht. Also wir reden über den Punkteschnitt über die Finalserie. So, dann sagen wir lieben Dank, Kevin. Alles Gute für die Grillsoßen. Wie wir Vielen das Dank. Im Detail machen, ich lasse dir einfach die Namen zukommen. Wir machen da eine kleine Verlosung raus und dann wird Stadtgeschmack genauso wie der Athletenkaffee, den wir hier schon vorgestellt haben, und die Würze komplett durch die Decke gehen.
Die Abteilung, ich freue mich.
Die Abteilung Basketball verändert die Küchenlandschaft in Deutschland. Finde ich gut.
Sehr, sehr gut.
Gute Zeit, Kevin, dass du dich ein bisschen ausruhen kannst von dieser sicherlich harten Saison und dass dann im kommenden Jahr alles wieder ein bisschen, ja, emotionaler wird, auch für euch Physios.
Vielen Dank, Mike.
Gute Zeit.
Ja, gute Zeit.
Super. Ciao, ciao. Tschüss.
So, das war Kevin Schneider, das war das Thema Grillsoßen. Haben wir noch irgendwas vergessen, Basti?
Wir können uns jetzt wieder unserem Lieblingshobby widmen eigentlich, Überraschungsanrufe machen.
Überraschungsanruf?
Ja, ich weiß nicht, ob wir noch ein Thema vergessen haben. Wir haben noch nicht den besten U22-Spieler der Saison gekürt. Aber ich glaube, das ist auch kein großartiges Rennen, um ehrlich zu sein.
Wer wird das werden?
Justus Hollatz.
Ja, ne? Also da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen.
Ja.
Ja, also Justus Hollatz, wenn ich ihn live gesehen habe, habe ich nach dem Spiel gedacht, okay, also der ist richtig, richtig gut geworden in dieser Saison.
Ja, der ist richtig weit, größte Stärke als Passgeber, gerade im Pick and Roll, unglaublich fein, wie er das spürt. Das war ja auch die große Stärke letzte Saison von Killian Hayes bei Ulm, war als Scorer noch deutlich weiter. Wenn Hollatz ein Scoring-Game noch entwickeln kann, dann geht's weit bei dem jungen Mann.
Dann geht's weit bei dem Jungen. Ja, Basti, scheint, du bist ein Freund von Überraschungsanrufen. Das finde ich gut.
Ja, ich liebe Überraschungsanrufe, habe ich doch gesagt beim letzten Mal.
Ja, du liebst sie wirklich. Und deswegen, dann können wir die Klammer eigentlich auch schließen. Wir haben mit Oldenburg gegen Göttingen heute Abend begonnen. Die Partie, die wahrscheinlich beendet sein wird, wenn die meisten Hörerinnen und Hörer diesen Podcast hören. Dann lass uns doch einen Überraschungsanruf beim Kommentator dieses Spiels machen und uns erklären, was aus seiner Sicht die Quintessenz sein wird. Will Oldenburg gewinnen? Wollen sie verlieren? Weiß er überhaupt, worum es geht? Und das ist Arne Malsch. Und den haben wir eh schon länger nicht mehr gehört im Überraschungsanruf. Mal gucken, ob er es peilt, ob er dran geht. Arne ist nicht ganz so einfach zu erreichen. Der hat zwar natürlich, ja, logischerweise hat er ein Handy, aber der hat das nicht immer so am Start. Okay. Aber das liegt auch gerne mal irgendwo anders. Arne Malsch. Oder er ist schon auf dem Weg.
Ja, der ist wahrscheinlich tief im Tunnel, also vorbereitungsmäßig.
Arne, komm. Ja, aber es ist riskant bei Arne. Wie gesagt, der ist nicht mit dem Finger am Handy.
Der guckt sich jetzt gerade noch alten College-Film von Keith Hornsby an.
Ja, oder er sitzt irgendwo schon auf dem Weg nach Oldenburg.
Guten Tag,
Sie sind verbunden. Ja. Beep. Ich habe kein Launchpad, aber Ich muss die ganzen Einspieler, wenn dann, mit, also selber kreieren. Beep.
Ja, ja.
An der Stelle möchte ich erstmal meine Mutter grüßen. Are you the hardest worker?
Ja, dann hätten wir noch eine zweite Option. Hast du noch eine Idee, wen wir anrufen sollen?
Wie wär's denn mit Alex Dechand eigentlich? Wie wär's denn mit dem?
Das ist nicht möglich, weil der sitzt momentan in der Allianz Arena in München.
What?
Und dort ist die große Pressekonferenz von Magenta TV zum Thema Fußball-Europameisterschaft. Also wenn wir den anrufen, dann bekomme ich ein massives Problem.
Okay, alles klar. Okay.
Beziehungsweise er geht gar nicht ans Telefon.
Ja, vielleicht kann der uns aber Karl-Heinz Rummenigge geben und mit dem können wir ein bisschen über Basketball quatschen. Ist ja auch interessant.
Ja, ich überlege gerade noch, wer noch in Frage käme, wen wir nicht mehr hatten.
Wen hatten wir denn die ganze Saison über noch nicht im Podcast, der dringend mal gehört werden muss? Haben wir, Alex Frisch war noch nicht so lange her, ne?
Ja, Richter Alex war schon zweimal bestimmt in dieser Saison. Wir haben bei Pinci angerufen, wir haben bei Holger Sauer angerufen, wir haben bei Jödi angerufen, wir haben bei Benny angerufen.
Mhm.
Ja, wir haben bei
Chris Schmidt.
Bei Chris Schmidt weiß ich gar nicht. Chris Schmidt.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass der diese Saison mal im Podcast war.
Nee. Chris Schmidt. Rufen wir an, oder? Oh, ich habe hier zwei Nummern, das ist so ärgerlich.
Oh Gott.
Ich nehme mal die erste. Chris Schmidt, CS7. Ich schau mal, unser Kommentator, Chris Schmidt, der immer die übelsten Anreisen hat, weil der wohnt in Trier und von...
Chris Schmidt, hallo?
Baff, es ist soweit.
Ich werde weggenommen.
Ja, wir sind gerade, Chris, ich sitze hier mit Basti Ulrich, der den Xandi wieder vertritt im Podcast. Wir sind diverse Namen durchgegangen. Wer noch nicht mit einem Überraschungsanruf in dieser Saison befeuert wurde und Basti meinte, beim Chris wart ihr doch noch nicht, oder? Bin gar nicht sicher. Haben wir dich schon mal angerufen dieses Jahr?
Nee, ich glaube, also schon mal ja, aber diese Saison tatsächlich noch nicht.
Bist du?
Ja, es ist soweit.
Ich bin echt überrascht, ey. Es kommt gerade aus dem Wurf.
Besser im Kopf.
Ja.
Als Michael Körner. Ich verwalte auch die Abteilung Basketball Wikipedia, also.
Ja, wir haben schon ein großes Saisonfazit gezogen mit Dennis Wucherer. Wir haben Grillsoßen von Kevin Schneider, dem Physiotherapeuten von Medi Bayreuth, verlost.
Stark.
Jetzt kommst du noch zum Abschluss und gibst uns aus deiner Sicht das Saisonfazit aus. Ja, was ist dir so hängen geblieben? Was war das für dich für eine Saison?
Also ich freue mich ja erstmal auf die Höhepunkte der Saison. Also ich kann ja noch kein Fazit ziehen, bevor die geilste Zeit überhaupt anbricht. Aber du meinst Hauptrundenfazit?
Hauptrundenfazit.
Also erstmal bin ich, glaube ich, froh, dass die meisten Mannschaften durch dieses wilde Jahr gut durchgekommen sind. Und dass die Corona-Pandemie, ich meine, jetzt kann man über Dienstag, also heute Abend Oldenburg streiten, das gab es ja auch noch nie. Und ob das die sich aussuchen können, gegen wen sie jetzt spielen. Aber insgesamt, glaube ich, hat die Liga da erstmal und die Vereine auch einen guten Job gemacht. Und ich glaube, wir auch als Kommentatoren, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, also ich habe mich nirgendwo nicht sicher oder nicht gut aufgehoben gefühlt.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und dann auch hat mich gefreut, auch wenn das immer so ein Randthema ist, dass bei den Lizenzierungsverfahren da auch offensichtlich, zumindest war der O-Ton ja demnach, alle Mannschaften auch wirtschaftlich gut durch diese Zeit gekommen sind und wir deswegen auch weiterhin hoffentlich in ähnlicher Stärke dann Basketball erleben werden. Und rein sportlich, ja, ich meine, wir bei Magenta Sport müssen ja aufpassen, was wir zur Euroleague sagen, aber das war natürlich sensationell.
Mhm. Warum müssen wir aufpassen?
Weil ja dauernd irgendwo geschrieben wird, wir würden in Bayern Bettwäsche schlafen und solchen Schmarrn. Also,
ach so, ich schlafe in Bayern Bettwäsche. Ich sitze gerade in meinem Bayern München Jogginganzug mit Bayern München Cappy und mit meinem Selfie mit Franck Ribéry an der Wand hängend hier. Also ich weiß nicht, was
schön.
Alle wollen.
Sehr schön. Kann ich mir wunderbar vorstellen. Wahrscheinlich hast du auch noch so einen richtigen Kuschelbär von den Bayern oder so.
Ja, ich hab einen Abdruck von dem Steak, das sich Franck Ribéry damals mit Gold überziehen hat lassen.
Hast du echt ein Selfie mit Franck Ribéry?
Nee, natürlich nicht. Ich war noch nie in der Nähe von irgendwelchen Bayern, außer wenn ich Spiele von denen kommentiert habe.
Okay, hätte ja sein können, man weiß es ja nicht.
Naja, um den Punkt nochmal aufzunehmen, also ich habe noch nie so viel Basketball geguckt wie in dieser Saison, weil ich einfach auch die Euroleague unfassbar genossen habe.
Und die Bundesliga, ja, da gab es positive und negative Überraschungen. Mhm. Also, ich meine, hier für mich das nächste Jahr Bonn, die haben schon wieder massiv enttäuscht. Andere Mannschaften haben positiv überrascht. Hamburg habe ich da erwartet, Kreuzheim ehrlich gesagt nicht so weit oben. Und was mich jetzt so ein bisschen von den Playoffs immer wundert, du hast es ja auch mit deinem Twitter Nachricht ja so ein bisschen als Kampf um Platz 4 beschrieben von dem letzten Spieltag. Also wenn eine Mannschaft alle Hauptrundenspiele zu Hause gewinnt, weiß ich nicht, ob man die so sehr außen vor lassen sollte, genau, wie Ludwig Struck das nun mal gemacht hat.
Ja, ja.
Also, mal gespannt, ob sich der Viertplatzierte da im Halbfinale nicht ärgern wird.
Ja, also wir werden es verfolgen. Also Ludwigsburg wird tatsächlich immer noch vielleicht ein ganz klein wenig unterschätzt. Gar nicht mal, glaube ich, von den anderen Teams, sondern eher von dem einen oder anderen Beobachter. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Aber obwohl ich die schon so oft gesehen habe, denke ich jedes Mal, ja, eigentlich gegen die spielen will man nicht.
Ne? Na also, eben.
die sind einfach gut. Also
ja, eben.
Insofern wird das eine spannende Angelegenheit. Ja, ja, dann hast du, Basti wollte nicht mit abstimmen, aber massiv drüber reden, über die Kategorien MVP, bester Offensiv-, bester Defensivspieler. Wie ist da deine Verhaltensweise? Durftest du, darfst du mit abstimmen und hast du abgestimmt?
Ich hätte gedurft, aber ich habe es tatsächlich auch nicht gemacht. Aber ich kann auch gerne mit drüber diskutieren und reden, weil das macht man ja gern.
Weil du das nicht möchtest. Also Basti hat gesagt, Basti kann es ja auch selber sagen, du willst es nicht, weil du nicht den Markt beeinflussen willst.
Ja, weil mir diese Sachen immer zu sehr ein bisschen eingreifen in tatsächliche Spielerkarrieren. Und ich finde einfach, ich finde diese ganze Award-Sache sehr schwierig. Es ist in der NBA nochmal deutlich schwieriger für die Leute, die da abstimmen dürfen, als in Europa. Aber selbst hier finde ich es schon so, na.
Ja. Wen würdest du denn, wenn du abstimmen würdest, Chris, als MVP nehmen?
Ich würde Jalen Smith nehmen. Okay. Einfach, weil er beim Tabellenersten spielt und weil er ja natürlich auch viel Spielzeit bekommt. Da gibt's da jetzt auch mal einen netten Vergleich. Also wenn Luke Sigma so viel spielen würde in Minuten und Effizienz, dann wäre er bei ähnlichen Werten zum Beispiel. Ja. Aber wer beim Tabellenersten eine so dominante Rolle in allen Bereichen spielt, der hat es auch verdient, MVP zu werden.
Ja, ich denke mal, da wird die Mehrheit derjenigen, die tatsächlich abgestimmt haben, dieser Meinung sein. Wer wird Meister?
Boah. Ja. Ich habe keine Ahnung.
Und also das wussten wir, aber wer wird denn Meister?
du hast dich ja letztes Mal im Podcast auch nicht festgelegt.
Nee, ich weiß. Es ist ja auch schwer, aber
ich glaube, Alba wird Meister.
Alba wird Meister, okay. So also bist du bei Dennis Wucherer, der hat auch Alba leicht vorne gesehen. Mhm. Interessante Angelegenheit. Ja, Chris, dann danke für deine Zeit, danke für deine emotionalen Ausführungen, dass du so viel und so gerne Basketball in dieser Saison geschaut hast. Das ist gilt ja, für uns alle.
Ich sorge auch immer dafür, dass ihr die Trailer schön basteln könnt. Ne?
Ja.
Ich bin in fast jedem Euroleague-Trailer drin, aber kaum ein Spiel in der Euroleague. Ich glaube gar keins.
Ja, du bist einfach ein Schreihals.
Ja, und die Schreierei, die passt halt meistens ganz gut, wenn wir Emotionen und teasen wollen.
Genau, du bist gar nicht böse gemeint.
Was du noch nicht weißt, Chris, deine Stimme wurde von Magenta Sport auch schon an verschiedene Filmproduktionen verkauft. Immer wenn sich jemand freut im Hintergrund von der Szene, hört man jetzt auch deine Stimme. Ja, Magenta macht jährlich mehrere Millionen Euro nur mit deinen Ja-Schreien.
Ja, aber ist doch okay. Ich meine, alles für den Dackel, alles für den Club hieß es doch früher. Aber was wirklich witzig war, Rasta Fechter bringt einen Fansong raus irgendwie. Und da wurde ich tatsächlich gefragt, ob es für mich okay ist. Da musste ich sehr lachen. Da sind auch Ausschnitte irgendwie aus dem Halbfinale damals drin. Ja.
Ja, du bist einer unserer Lautesten. Und das ist gar nicht negativ gemeint. Ich finde das super. Also man wird ja im Alter eher ruhiger, aber du gibst immer Vollgas und die Leidenschaft, die hört man am Mikrofon. Das ist auch gut so. Bewahr dir das bloß.
Ja, wobei ich echt sagen muss, in dieser Saison, also nach dem ersten Spiel in Geisterspielatmosphäre, also ohne Zuschauer, habe ich selbst beim Game Report, so weiß ich noch, vertonen. Also da versuche ich ja auch ein bisschen lauter, weil ich ja denke, irgendwie die meisten Leute, die die Highlights sehen, haben das Spiel ja nicht gesehen. Mhm.
Und wenn da halt was passiert war, da haben mich schon der ein oder andere Spieler dann nochmal, hat sich umgedreht, was denn da gerade passiert, als sie gerade.
Es ist und bleibt für mich die skurrilste, genau. Es bleibt für mich die skurrilste Erfahrung, in dieser Saison am Spielfeldrand laut zu kommentieren und zu wissen, dass die Spieler einen verstehen in gewissen Situationen. Oder die Schiedsrichter, die 2 Meter entfernt stehen und ich irgendein Slow-Mo kommentiere und sage, das war aber kein guter Pfiff und dann böse Blicke ernte.
Komischste Situation für mich ist, wenn man denkt, dass jemand jetzt gleich über jemand anderen dankt, aber dann irgendwie noch vorher gefoult wird und dann setzt man sich schon an, laut zu schreien und alle drehen sich zu einem und sind so, was willst du? Was hast du? Was ist los mit dir?
Ja, es ist sehr, sehr, also daran musste man sich wirklich gewöhnen, dass man gehört wird. Weil normalerweise denkt man ja immer, man kommentiert, aber es hört einem keiner zu. Das ist ein Trugschluss. Ja, Chris, lieben Dank für deine Zeit und einen schönen Sommer.
Ja, ich hoffe, ich darf ja noch mal ein bisschen in den Playoffs mitwirken, aber sonst...
Ja, wir sehen uns ja nicht. Also das Problem unter uns Kommentatoren ist, dass wir uns nicht sehen, weil es gibt ja nur einen beim Spiel. Also insofern hören wir uns manchmal, aber wir sehen uns nicht.
Das ist wirklich sehr schade. Das ist
sehr schade. Ja, außer wenn wir uns halt dann alle wieder zum FC Bayern Fanclub treffen, sehen im Sommer.
Ja, genau.
Dann sind wir wieder da. Dann
sag mir mal, wo ich die Bettwäsche bestellen kann, dann mache ich das auch.
Die kriegst du doch gestellt von Magenta, Chris.
Ach so, ja, stimmt. Stimmt. Habe ich vergessen.
Alles okay. Klar. Gut, Chris, gute Zeit.
Mach's gut, bis bald.
So, und interessante Nachrichten für Basti. Arne Malsch hat während unseres Gesprächs angerufen.
Ja, man hat das Beep Beep schon gehört. Ne? Ja,
das war Arne. Das heißt, wir rufen ihn jetzt einfach nochmal. Wir sind schon bei 1:30. Das ist scheißegal. Wir rufen ihn an. Arne soll auch noch mit auftauchen hier heute. Komm. Also, er wird wahrscheinlich jetzt ahnen, worum es geht.
Er wird ahnen, meinst du?
Er wird ahnen. Aber jetzt kann doch nicht sein. Also, Arne, das glaube ich jetzt nicht. Der liegt.
Journey, jetzt habe ich dich.
Ja, aber wo bist du denn?
Ich bin unterwegs gewesen, hatte gerade Krankengymnastik. Deshalb, ich habe mir gerade eine Spritze ins Knie gekriegt.
Oh, okay. Also, andere Impfstelle sozusagen. Pass auf, Arne, die Situation ist die.
Ja.
Du bist eigentlich der Überraschungsanruf im Podcast heute.
Das ist gut. Das ist gut. Ja. Da habe ich euch jetzt überrascht, weil ich gar nicht dran war, ne? Ja, super.
Du
warst
nicht dran. Dann haben wir Chris Schmidt angerufen. Dann hast du während des Chris Schmidt-Anrufes bei mir zurückgerufen. Und jetzt wollen es rund machen. Wir können jetzt nicht den Podcast beenden ohne dich, Arne.
Aber ja, das ist doch in Ordnung. Also ich guck mal, dass ich hier nicht ganz so heftige Autofahrgeräusche nebenher habe, aber das wird passen sonst.
Ja, wir können es auch relativ kurz halten. Du bist ja heute Abend noch im Einsatz, deswegen haben wir vermutet, du bist auf dem Weg nach Oldenburg, aber du hast dir erst das Knie schmieren lassen und dann geht's los zum Basketball, so wie früher.
Ja, genau, erstmal nochmal Atmosphäre schnuppern, nochmal in Oldenburg mit beteiligten Passanten sprechen und fragen, wie die Lage ist. Nein, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich los muss nach Oldenburg.
Ich wollte damit sagen, du lässt dich fit spritzen fürs Spiel. Wie ist denn die Situation? Will Oldenburg heute Abend gewinnen oder werden sie auch damit zufrieden, am Ende Platz 5 zu erreichen?
Ich glaube, dass Oldenburg aufgrund der Lage, ich habe so ein bisschen genau wie ihr wahrscheinlich den Verdacht, dass Oldenburg die ganze Zeit auf Platz 4 spekuliert hat, mit dem möglichen Spiel dann gegen Crailsheim und dann langfristig dann gegen Ludwigsburg zu spielen im Halbfinale. Das war so ihr Plan. Mhm. Hat man übrigens auch rausgehört bei Rashid Mal-Barschitz, der sich einmal verplappert hat im Interview. Der hat nämlich nach dem Hamburg-Spiel, als sie verloren haben, hat er dann gesagt, ja, ob wir nur Dritter oder Vierter werden oder Vierter oder dann Dritter vielleicht sogar zur Not werden. Und dann haben wir nochmal nachgefragt, sag mal, wieso zur Not? Mhm. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, also ich will eigentlich lieber Vierter werden. Also ich glaube, dass die jetzt in der Lage, gegen Bayern ein Viertelfinale zu spielen mit nicht mehr Heimrecht, das ist dann auch nicht mehr ganz im Interesse. Und deshalb werden sie heute versuchen zu gewinnen.
Ja.
Bin ich ziemlich sicher.
So sieht's aus. Die Situation hat sich verändert. Platz 4 ist nämlich in jedem Fall beim FC Bayern München, weil
genau. Bei
einer Niederlage der Dreiervergleich ins Spiel kommt. Genau. Dann wollen wir auch von dir noch hören, Arne, weil im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung auch so die Kategorien stehen. Wer ist denn nun der MVP? Wer ist denn nun bester Offensiv-, bester Defensivspieler? In aller Kürze, in aller Würze, wer ist dein persönlicher MVP?
Also ich glaube, dieses Jahr geht kein Weg an Jalen Smith vorbei. Du hast die beste Mannschaft der Hauptrunde und er hat 5 Rebounds, 5 Assists zu plus 15 Punkte, also überragend Jalen Smith.
Mhm, okay. Und welche Kategorie wir ganz lustig fanden, die die BBL auch ausgeschrieben hat, um sie zu bewerten, ist das Team, das most fun to watch ist, dem man am liebsten zugeschaut hat, wo es den meisten Spaß gemacht hat. Wen würdest du denn da rausnehmen?
Also das war für mich eine harte Entscheidung. Ich habe ja auch mit abgestimmt. Ja. Es war eine harte Entscheidung. Ich habe am Ende gesagt, ich gucke auch durch die Euroleague Alba Basketball schon sehr, sehr gerne. Aber eigentlich hat mir die deutsche Combo von Braunschweig extrem viel Spaß gemacht. Mit wie viel Herzblut die spielen, immer aggressiv an die Bretter zu gehen. Dann eben so mit diesem Selbstbewusstsein und auch mal Fehler in Kauf zu nehmen. Die haben durchaus viele gemacht, aber am Ende der Platz, den sie mit Platz 9 jetzt erreicht haben, gibt ihnen auch recht. Also ich finde, Braunschweig gehört für mich da auch definitiv mit rein. Aber am Ende hat Alba so ein bisschen die Nase vorn gehabt, weil dieser Aito-Stil gefällt mir halt am besten.
Ja. Okay, alles klar, Arne. Dann wollen wir dich beim Autofahren auch nicht länger ablenken. Viel Spaß heute Abend in Oldenburg. Viel Spaß in den Playoffs.
Ich bin ja nur froh, dass ich keine Playoff-Prognosen abgeben muss. Dann werde ich wieder gedisst, dass mir irgendwann mal passiert. Da hatte ich nämlich eine Serie, das kann ja durchaus passieren, Oldenburg gegen Ulm, falsch prognostiziert. Hatte ich gedacht, Oldenburg kommt weiter und das hat mir Thorsten Leibenhardt später dann so um die Ohren gehauen, als Ulm dann weiterkam. Oh. Das will ich vermeiden.
Von Thorsten Leibenhardt gedisst werden.
Ja, vor allem, weil es ja wieder zu dieser Serie kommen kann. Ne?
Also eben. Deshalb halte ich mich schön bedeckt und guck mal, was passiert. Ne?
Also du würdest keinen Tipp abgeben, Oldenburg-Ulm?
Boah, nee. Ich habe vielleicht eine Tendenz tatsächlich im Moment aufgrund der Leistungslage, und das wird mir kein Oldenburger übel nehmen, aber ich glaube aufgrund der Leistungslage und dem jüngsten Sieg von Ulm sehe ich Ulm tatsächlich vielleicht mit der Chance in 4.
Ja, okay. Ist auch bei Wucherer. Gut, Arne, gute Zeit in den Norden. Viel Spaß heute Abend, viel Spaß in den Playoffs, viel Spaß bei allem, was du da so machst, und wir hören uns.
Wir hören uns, König. Ich hoffe, wir sehen uns auch nochmal im Playoffs. Das wäre ja dann wohl wieder ein Gigantentreffen. Ja, ne?
Irgendwas muss in diesem Sommer mal passieren.
Ja, absolut. Absolut, mein Lieber.
Gute Zeit.
Und noch eine schöne Sendung. Viel Spaß. Danke. Ciao.
Ciao, ciao.
So. Basti, 2 Überraschungsanrufe. Extra für dich.
Herrlich. Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste?
Also bei mir steht 1:36 auf der Uhr, was unsere Aufzeichnung angeht. Damit kommen wir schon in ganz gefährliche Kategorien, wo wir Zuschriften bekommen werden. Muss das denn so lang sein? Meine Zugfahrt war viel kürzer. Jetzt muss ich noch mal um Block fahren, um die Sendung zu Ende zu hören. Das würde ich dann vermeiden wollen.
Meine Antwort darauf wäre immer, wissen die Leute, dass sie den Podcast anhalten und später weiterhören
können? Ja, es gibt ja auch Podcasts, die noch länger sind. In dieser Woche Joe Rogan mit Dave Chappelle. 191 Minuten. 3:11.
Ja gut, bei Joe Rogan muss man aber auch dazu sagen, dass der Podcast ja erst interessant wird nach der ersten Stunde, wenn die Drogen anfangen zu wirken. Also die erste Stunde ist ja nur quasi Einstimmung und dann kommen die so langsam in die Fahrt normalerweise.
Also der nimmt wirklich Drogen während der Sendung?
Ja, die alles Mögliche machen die, ja. Ja, müssen wir jetzt glaube ich nicht im Detail ausführen, aber ich habe tatsächlich den Podcast mit Dave Chappelle auch schon gehört, ein paar interessante Sachen, aber irgendwie so, wie man es von Joe Rogan Podcast kennt, auch viel so zielloses Rumgelaber irgendwie. Ja.
Ich habe eine Stunde gehört, also mich hat es jetzt nicht wahnsinnig vom Sockel gerissen, weil ich bin ein großer Dave Chappelle Fan, aber ich muss sagen, war jetzt nicht wahnsinnig erhellend bis zu diesem Zeitpunkt. Ich hoffe, dass das heute bei dem Podcast hier anders war.
Ja, bei Rogan, wie gesagt, immer erst nach der Stundenmarke einschalten. Dann, wenn so langsam irgendwie die Downers und Uppers und was da alles dabei ist, beginnen zu kicken, dann kommt er in Fahrt.
Okay, ja gut, wer es braucht, wer es meint. In dem Fall kann ich garantieren, dass also auf jeden Fall von meiner Seite die Sendung drogenfrei war. Ich weiß nicht, was du dir in deinem Gartenhäuschen reingeschmissen hast.
du weißt ja nicht mal, was man hier noch alles
was
findet,
da rumsteht.
Ja. Ich habe tatsächlich eine Zigarette geraucht während der Übertragung. Ich hoffe, das hat man nicht zu deutlich gehört, aber
nee, das ging noch. Gemacht.
Ja, das haben wir noch irgendwas?
Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das war's tatsächlich, Basti. Gute Zeit noch im Gartenhaus. Jetzt kannst du auch den Rasen mähen bei deinen Eltern, wenn du schon mal da bist.
Der ist immer bestens gemäht, da habe ich nichts zu tun.
Okay.
Das ist das Erste, was passiert.
Vielleicht gibt es ja noch ein Mittagessen bei den Eltern. Ich weiß ja nicht, wie da die Verpflegungssituation im Homeoffice ist.
Ja, die müssen auch alle arbeiten. Ich glaube, ich mache beim Gewinnspiel der Abteilung Basketball mit und ziehe mir nachher einfach nur Grillsoße oder irgendwas dazu rein.
Grillsoße pur. Herrlich. Ja. Gut, alles klar. Liebe Abdis, mitmachen beim Gewinnspiel und das Top 4, da muss ich nicht drauf hinweisen. Wir haben einfach ein kleines Saisonfazit gemacht und haben jetzt nicht den ganz großen Ausblick aufs Top 4 gerichtet am kommenden Wochenende, weil zum einen haben wir schon mal gemacht und zum anderen lassen wir uns jetzt einfach überraschen, wie es ausgeht und werden dann in der kommenden Woche am Dienstag ausführlich mit und über den neuen Pokalsieger sprechen. Das sollte doch im Sinne des Erfinders sein. In jedem Fall Samstag einschalten, Halbfinale Ulm-Bayern und Göttingen-Berlin aus dem Audidom, so Corona will. Aber wir sind zuversichtlich.
Yes.
Gute Zeit, alles Gute. Paris Athen, auf Wiedersehen.
Bis dann.
Tschüss. We treat people here with complete respect. This is Germany.